Das Jahr teilt sich eigentlich in zwei Hälften für mich. Es gibt zwei Jahreshälften für mich. Die anderen sind uninteressanter kleiner Detailkram. Aber es gibt eigentlich nur die Zeit der Geister und Dämonen.
Ja.
Wo man seinen eigenen Atem sieht und wo man so Striche mit dem Laserpointer in der Luft machen kann.
Ja.
Akte X-Wetter.
Ja, ja.
Und dann gibt es die Zeit der Badehose.
Oh, nee. Oh, lass sehen.
Hast du jetzt schon? Nee.
Nein, danke
schön. Heute noch nicht. Ich hatte heute noch einen Termin. Aber grundsätzlich ist die Zeit der Badehose angebrochen und das möchte ich gemeinsam mit allen Hörern feiern. Leute, es ist offiziell Sommer. Wir erklären den Sommer hiermit für eröffnet. Vielleicht hat er nochmal so kleine...
Ja, huhu. Plopp, plopp.
Schneid mal hier dieses Band durch, Jakob.
Schnipp.
So, super. Und jetzt können wir offiziell in den Sommer starten. Ich sag jetzt mal, es ist Sommer, oder?
Und das
ich
heißt,
ich weiß, du hast es. Und deswegen müsstest du jetzt sagen, für mich unterteilt sich das Jahr in zwei Hälften.
Ja.
Geister und Dämonen.
Mhm.
Und die Zeit, wo man dein Eis sieht.
Du, das ist auch schön. Also wenn das bei dir, man sagt ja, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Also vielleicht sagt man einfach, wenn du zwei Eier siehst, ist Hochsommer. Oder?
Okay.
Ist es auch so, je nachdem, was für ein Ei man sieht, dann wird doch noch so eine Kälteperiode. Ja. Also wisst ihr, wie beim Murmeltier. Das könnte so ein Event sein, dass du praktisch auf dem Alex stehst, auf so einer Bühne.
Ja.
Und dann guckten die Leute, welches Ei rausfällt. Und wenn es das linke ist, dann wird nochmal 7 Tage der Frost zurückkehren.
Ich bin mir ganz sicher, dass die Schmittis, ne, die werden jetzt schon an Bauernregeln sitzen.
Das könnte sein, dass man das so macht. Ich habe auch, das ist jetzt alles verschoben wegen Corona, aber ich war auch schon dran an einem Job als WM-Orakel.
Ah, sehr gut.
EM-Orakel,
ja.
Entschuldigung.
Ja. Ja, richtig, sehr gut.
Statt dem Oktopus.
Der das statt dem Paul. Krake Paul.
Ja.
Genau. Und das sind alles so Dinge, die uns vielleicht noch passieren werden. Mal gucken, was passiert. Eigentlich wollte ich mal ein bisschen die gute Laune auch mal hier reinlassen, weil ganz ehrlich,
schön.
Was haben wir hier rumgemeckert und uns über die Situation beschwert? Und ich sage ganz ehrlich, und das wird vielleicht heute auch nochmal zu tragen kommen, es ist nicht alles in Butter. Die Welt ist wird eigentlich trotzdem jeden Tag verrückter, aber man kann ja zumindest mal einsteigen mit der einen Sache, die gut ist und darüber mal sprechen und dann vielleicht von diesem etwas hochgelevelten Hochgefühl sich langsam wieder so runterbrechen bis in die Realität.
Das ist krass, weil ich habe mich eben hingesetzt und habe gedacht, Mensch, die zwei sind so gut gelaunt. Der Jakob, du wie in Saint-Tropez. Und Klaas auch so, du strahlst mich an. Das ist, als kämst du gerade von einem Rave, vom Schlauchboot-Rave. Vom Urban-Krankenhaus.
Naja, weißt du, was
das
der Grund
toll,
ist für die?
Super gute Stimmung war da.
Dass kein Late Night Berlin mehr läuft.
Ach,
also nicht
das.
Falsch verstehen, liebe ZuhörerInnen und Zuhörer. Es macht uns natürlich große Freude, diese Sendung zu machen.
Mhm.
Aber die schönste Zeit des Jahres ist ohne Sendung, weil eine Sendung, egal welche, macht immer Bauchschmerzen und man ist schlecht drauf und man hat viel zu tun. Und wenn die Sendung nicht ist, ist es die schöne Zeit?
Das kann ich nicht verstehen. Also wenn du jetzt glaubst, das ist so ein Gesprächsanfang, wo alle irgendwann sagen, ja richtig, Jakob, stimmt.
Ist nicht so?
Nein.
Für dich nicht?
Nein, überhaupt nicht. Für mich ist
es auch wieder interessant.
Ja.
Für mich ist es eine Lehre. Late Night Berlin strukturiert nicht nur meinen Alltag, sondern ich mag die Sendung, ich liebe mein Publikum.
Ja.
Ich,
Ach, damit hat es doch nichts zu tun, dass du natürlich dein Publikum abgöttisch liebst und dass es natürlich eine Ehre ist und ein Glücksgefühl, jeden Abend oder jeden Montag vor sie zu treten und sie ein wenig zu unterhalten und ein bisschen kurzweiliger ihr Leben zu gestalten. Aber es geht doch darum, dass natürlich alles ein Arsch voll Arbeit ist und das nervt. Deswegen teilt sich mein Jahr in Arbeit und Urlaub. Und bei mir ist langsam schon Urlaubsgefühl.
Hast du jetzt Urlaub?
Nee, ich habe noch keinen Urlaub, aber so langsam ist er, man kann ihn schon riechen, weißt du, wie der frische Frühling, wenn du so langsam das Fenster aufmachst und da so eine Note von Flieder und Vogelgezwitscher dringen in Nas und Ohr. Und so geht es mir, Schmitty. Ah. Bei mir ist ab jetzt Côte d'Azur angesagt.
Ja? Weißt du, wo auch Côte d'Azur? Also ich frage mich ja, klar, du bist super gelaunt und jetzt ist ja deine Jahreszeit.
Ja.
Trotzdem hast du es in die Zeitung geschafft mit deiner schlechten Laune. Was ist da denn passiert?
Bitte?
Ganz kurze Erklärung, das habe ich von Jakob gelernt,
sehr
für
gut.
Die Zuhörer. Nach der letzten Folge von Joko und Klaas gegen ProSieben wurde dir vor allem auch auf Twitter nahegelegt, also dass deine Laune sehr, sehr mies war. Du Joko eigentlich in einer Tour runtergeputzt hast. Du hast die Frechheit besessen, nicht zum Dreh zu erscheinen, weil hast du verbummelt. So zumindest die offizielle Version, die wir auch hören. Du kannst ja gleich mal ein Statement dazu abgeben.
Nee, war so.
Und dann macht Joko diesen Dreh alleine und kriegt von dir kein Lob, keine Anerkennung, kein Schulterklopfen, nichts, sondern nur, naja, weil klar, komm, nächstes Spiel. Und dann daraufhin, im Finale hast du auch rumgestänkert, hast die Leute genervt, weil du alles kannst, hast Steven bei der Anmoderation des Spiels unterbrochen, hast gesagt, ja komm, mach ich, kurbeln wir runter und dann hast du versagt. Und das hat sogar in die Zeitung geschafft, dass Klaas die Leute nervt mit seiner schlechten Laune. Ja. Ihr Statement bitte.
Also, ich finde, das sagt mehr über den aktuellen Zustand der Zeitungsbranche aus.
Ist auch was dran, ja.
Als über tatsächlich meine, ich weiß das nicht mehr, für mich ist das lange her. Also dadurch, das kann man auch mal sagen, heute ist, was für ein Tag heute ist? Heute ist Donnerstag, der 4. 13. Juli.
13.50
Uhr. So, und wir haben natürlich Joko und Klaas gegen ProSieben, das liegt schon ein bisschen in der Vergangenheit, dass wir das aufgezeichnet haben und ich erinnere mich dann immer nicht mehr daran, was da genau los war. Ja, werde ich wohl irgendwie an dem Tag eher so, das kennt man doch von der Arbeit, das ist für mich meine Arbeit. Manchmal geht man zur Arbeit und sagt, komm, jetzt schaffen wir das hier weg und dann wollen wir früher nach Hause. Damit machen wir jetzt alles schnell, das macht man jetzt dann vielleicht nicht mit so einer Beschwingtheit und mit so einem Lächeln im Gesicht, sondern man macht halt ratz, zack, zack, damit alles erledigt ist, damit man sich nichts vorwerfen lassen kann. Da kann doch mal was schiefgehen, das gehört zu jeder Arbeit dazu, so war das auch offenbar in dieser Sendung und dann wollte ich wieder nach Hause. Und dass da mir direkt jetzt so eine schlechte Laune draus angedreht wird.
Also der
wird.
Thomas Gottschalk hat nie Wetten, das moderiert, als wollte er gleich wieder nach Hause. Der kam nicht raus und hat gesagt, so, hier Leute, jetzt lassen wir einen Applaus, Bürgermeister, ist klar, jetzt holen wir den Sylvester Stallone und Tina Turner, jetzt, du singst, du erzählst was vom neuen Film und dann kann hier der Mike schon mal den Bagger da anheben. Und dann haben wir es schnell heute.
Lass
wir
schon mal
schnell.
Das Auto an. Ne?
Genau, macht schon mal das Auto an, ich bin in einer halben Stunde, bin ich hier raus.
Der hat ja auch einen ganz anderen Rhythmus im Jahr. Der macht 7-mal im Jahr Wetten, das und ansonsten saß der da in seiner Mühle in Malibu und hat seinem künstlich gebauten Wasserfall zugeschaut.
Es ist den Leuten aber auch aufgefallen, dass du bestichst immer durch großes Selbstbewusstsein.
Ja, nun.
Joko eher das Gegenteil. Es kam der Verdacht auf, dass Joko eigentlich mehr kann als du.
Ja.
Aber sein Licht immer unter den Scheffel stellt.
Ja.
Und bei dir ist es genau umgekehrt.
Ja, das nennt man Fernsehen?
Das einer ist so? Von euch hat es begriffen.
Es geht nicht darum, dass der Beste auch letztendlich die meisten Lorbeeren kriegt, sondern oft ist der Lauteste der am Ende recht bekommt. Mhm. Das muss man portionieren. Vielleicht habe ich da das Mischungsverhältnis zwischen Talent
du
und Überzeugung.
Du hast zu scharfe Mische.
Ich habe ein bisschen... Ja,
zu viel Wodka.
Genau, ich habe ein bisschen zu wenig Talent in den Eimer und ein bisschen zu viel Überzeugung reingekippt an dem Tag, verstehe ich. Das muss man vielleicht nochmal ein bisschen anders ausbalancieren. Aber im Prinzip bringt mir natürlich gar nichts, wenn ich da heimlich alles super gut kann und es aber niemandem sage. Andersrum ist es besser. Erstmal sagen, ich kann das alles sehr gut und von 10 Sachen, wo man behauptet, dass man sie gut kann, muss man ja sowieso nur ungefähr so 5, 6 dann beweisen und von denen gehen dann 4 gut, 2 eben nicht. Ist doch ein guter Schnitt.
Tja, kann man unterschreiben.
Und auch um deine Laune anzuheben. Ich bin jetzt gespannt, was daraus passiert. Gerade eben kam die Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis für Joko und Klaas gegen ProSieben. Ich gratuliere recht herzlich uns.
Dankeschön.
Und dir auch.
Toll.
Und genau das ist das, was mich
ich hab
tierisch
geklatscht,
nervt, wenn er schon wieder so grinst. Weil das Ding ist, wenn wir eine Nominierung für einen Fernsehpreis kriegen oder für einen anderen Preis, dann freuen wir uns einen Ast.
Ja.
Und du machst einfach
Wieso? Ich freue mich doch auch. Ich freue mich ganz doll.
Nein, du sagst dann so, also du wirst dann eigentlich zum Gerd Schröder in dem Podcast, den es ja jetzt erst gibt. Also zu diesem Gerd Schröder, also eher so der späte Schröder, der so alles gesehen hat und so ein bisschen so gütig Dinge zur Kenntnis nur noch nimmt. Ne? Und du sagst dann so, ja, das ist so eine super Sache. Klasse.
Ja, wieso?
So, da ist da so eine Stille und Ratlosigkeit in der Leitung und man weiß gar nicht, welches Ventil man öffnen soll, um seine eigene Freude rauszulassen, weil es praktisch ja damit schon erledigt ist.
Ich freue mich doch darüber. Was wird mir denn hier unterstellt, dass mir das egal ist? Ich finde das ganz toll.
Früher haben wir 7 Tage gesoffen, wenn wir für irgendeinen Preis nominiert waren.
Ja.
Wo ist diese Zeit hin, Klaas?
Ja, die halt irgendwo im Bierglas verendet, nehme ich an. Aber ich freue mich darüber, aber wir wissen mittlerweile auch, ich will das jetzt nicht kleinreden. Der Deutsche Fernsehpreis ist einer der wichtigsten Preise der Erde. Das wissen wir alle.
Absolut, absolut.
Ja.
Wer den nicht hat, hat im Prinzip nichts geleistet und kann auch noch nicht sterben.
Mhm.
Man braucht den. Der ist ganz wichtig, genau wie die Quotenmeter Fernsehtasse, der goldene Wuschel vom MDR-Magazin Brisant. Die goldene Henne ist, glaube ich, auch von denen. Habe ich jetzt durcheinander gekriegt, ist egal. Ansonsten gibt es noch so einen Pinguin, den man kriegen kann und den Bronze-, Silber- und Gold-Otto. Das sind alles super wichtige Preise, die auch zeigen, wie gut und schlau man ist. Und darüber darf man sich gerne freuen. Aber, das kleine Aber, wir wissen auch, A, wer bestimmt, wer so einen Preis kriegt.
Nämlich jetzt so machst du unseren Preis schon wieder kaputt.
Wir haben den doch noch
gar nicht. Wieder zerreden. Ich möchte gar nicht wissen, wer dahinter steckt. Wir haben diesen Preis gekriegt.
Also es muss offenbar eine Jury aus Experten sein, aus Fachfrauen und Fachmännern, die einen exzellenten Geschmack haben. Anders ist ja diese Nominierung und diese Aussagen gar nicht zu die Nominierung.
Könnt ihr bitte
erstmal, ne?
Sofort aufhören?
Ist ja nicht zu erklären.
Ich will nicht mal den Verdacht entstehen lassen, dass wir diesen Preis nicht wertschätzen.
Doch, tun wir doch.
Meine Mutter ruft mich morgens an, weil sie das in der Zeitung gelesen hat. Und so. Das ist denen halt dreimal mehr wert, als wenn ihr da euer Late Night Berlin runterkurbelt. Und das ist für die eine in einem Beruf, den sie nicht mal annähernd durchschaut, was ihr Sohn da eigentlich macht seit 15 Jahren.
Ja.
Ist das für sie was Greifbares? Das ist was, wo sie sagt, ach, sowas macht der? Und er macht es anscheinend gar nicht so schlecht, weil da gibt denen jemand vielleicht einen Preis. Und dann kommt ihr zwei dran Tüten
und
hinterfragt, wer den Preis gibt oder dies und das und ironisiert die Kacke, mag ich nicht.
Also, warum, wie bin ich da jetzt mit reingeraten?
Also ich finde
du hast auch da angefangen so. Du hast auch schon wieder so gegrinst.
Du hast gerade, ja, also, das habe ich auch selten erlebt, praktisch in einem Selbstgespräch hast du dich selber provoziert.
Das stimmt, das hast du gut beobachtet, ja. Du hast dich... Genau, du hast selber dich getriggert, aber mit eigenen Ideen, die du wiederum so frech fandst, dass du an die Decke gegangen
bist. Die Interpretation über mich hat gereicht, um mit dir einen Konflikt herzustellen. So, also, was ich dir sagen möchte, wenn du einfach gesagt hättest, wir sind dafür nominiert, hätte ich gesagt, na super, da freue ich mich, da bin ich aber mal gespannt, ob wir den auch kriegen dann, ne? Sind ja noch zwei andere nominiert, wäre auch toll, sind auch tolle.
Ich habe genau das gesagt und da hast du gesagt, ja, toll, ja. Hast auf deinem Handy rumgedrückt, gerade eben, gerade vor 5 Minuten.
Ich, also, ja, das ist halt so, wie du das hörst, aber ich habe einfach nur gesagt, ja, super toll und dass es jetzt hier so eine überhaupt eine Diskussion darüber gibt, dass jetzt überhaupt das alles so aufgedröselt wird, ob der nun, also dass überhaupt diese framinghafte Frage gestellt wird, ob der Preis denn überhaupt wertvoll sei, der entsteht doch nur, dass du nicht aufhörst. Ich hätte einfach gesagt, jawohl, das ist der Deutsche Fernsehpreis, ich habe gesagt, das ist einer der wichtigsten Preise der Erde, das stimmt ja wohl und damit wäre das Thema erledigt gewesen und ich sage dir, im Saarland wären alle zufrieden gewesen. Aber jetzt wird hier natürlich angefangen,
hat jetzt das Saarland schon wieder zu tun.
Ja, ich dachte, dafür deine Mutter gewinnen wir die Scheiße. So war das doch gerade. Es war doch das Argument, dass die sich freuen. Dann sollen die sich halt freuen. Ich ganz weiß, ehrlich, wenn ich meiner Mutter schreibe, ich habe einen Fernsehpreis gewonnen, kriege ich maximal ein Emoji zurück. Und dann sage ich dann irgendwann Tage später, sag mal, hast du dich eigentlich gefreut über... hier mit dem Preis. Und dann sagt sie, ja, klar habe ich mich gefreut, aber ich hatte wenig Zeit in dem Moment.
Aber ich sag auch mal so, ne, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, was nach deinem Ableben passiert. Du bist als Mann der Öffentlichkeit, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass irgendjemand so eine Matz zusammenschneidet.
Mhm.
Und da hast du jetzt noch die Wahl zu sagen, das ist der Fernsehpreisträger, Grimme-Preisträger, Glashäufer Umlauf.
Mhm.
Oder es ist halt der Mann, der sich die Torten ins Gesicht geschmissen hat, 20 Jahre mit Joko Winterscheid. Und da bist du doch auch froh, dass deine Arbeit auf irgendeine Art ins Seriöse abdriftet.
Ach. Ach.
Werbung.
Unser heutiger Werbepartner ist Bubble, die Sprachlern-App. Und einer, der, muss man sagen, mittlerweile Heavy-User ist Glashäufer Umlauf.
Ja.
Und du lernst die Sprache Spanisch, richtig?
Ja, ich lerne Spanisch, genau. Das weil ich fahre nämlich im Sommer, fahre ich auch mal nach Spanien.
Ja.
Und ich habe mehrere spanischsprachige Urlaube tatsächlich deswegen jetzt mir so vorgenommen. Weil ich so denke, ich muss ja auch mal irgendwo hin, wo ein anderer Spanisch spricht.
Und deswegen haben Schmidt und ich uns vorgenommen, dich so ein bisschen abzufragen. Also Spanisch, das muss man vielleicht noch vorweg sagen, ist eine von 14 Sprachen, die man mit Bubble lernen kann. Man kann natürlich auch Englisch lernen, Italienisch, Französisch, Portugiesisch und Türkisch, aber du hast dich für Spanisch entschieden.
Genau.
Wir wollen dich jetzt mal abfragen. Wir wissen seit der letzten Woche, dass du dich gut auskennst im Bereich Tiere.
Ja, Tiere.
Was heißt denn der Hund?
El perro.
Schmitti?
Super.
Ja.
Ja, was möchtest du wissen für ein Tier?
Nee, ich war einfach nur begeistert gerade.
Der Vogel.
El parejo.
Ja?
Ja.
Geil.
Klingt auch gut. Und die Katze?
El Gato.
El Gato.
El Gato.
Der Klassiker.
Ja, das sind die. Ja, das sind so.
Na jetzt noch was Schwieriges.
Was?
Die Maus.
Die Maus. Raton. Tatsächlich.
Ja?
Ja, die Maus heißt Raton.
Kannst du sagen, ich mag die Maus?
Quiero el Raton.
Da sieht man es wieder. Mit Bubble kann man alltagsrelevante Themen und kurze, und das ist der wichtige Punkt, realistische Dialoge.
El oso come el pescado. Der Bär isst den Fisch.
Das alles gelernt mit Bubble. Ihr merkt, man kann das Gelernte direkt im echten Leben anwenden. Auf alle möglichen Situationen. Also zum Beispiel, wenn man einen Bär erblickt in der Weite, ja, der gerade einen Fisch isst. Ne?
Miro el oso.
Also ich bin wirklich begeistert. Da merkt man aber, das sind von 200 Sprachexpertinnen erstellte Inhalte, die eben individuell auf die Erstsprache abzielen. Das bedeutet also, für Deutsche, die in dem Fall Spanisch lernen, so wie Glashäufer Umlauf, ist das genau ausgerichtet. Die Lektion, und das ist natürlich herrlich, dauern immer nur 15
El oso
Minuten.
Es cansando, der was, Bär ist müde.
Was heißen 15 Minuten, Klaas?
Dici cinco minutos.
So, also dici cinco minutos dauert das
dice
Ganze nur?
Dice e cinco. I heißt und.
Kann
I
man im Bus machen, auf dem Klo?
Ich glaube, Klaas muss man resetten.
Auf dem Klo, el baño. El baño.
Ich will damit sagen, also wann und wo ihr lernt, könnt ihr
Autobus,
selber entscheiden.
El baño, no problemo.
So, Lektionen gibt es über Podcasts, Spiele, bis hin auch zum Online-Gruppenunterricht.
Si, juegas.
Ja, bleibt das Lernen abwechslungsreich und effektiv. Möchtest du abwechslungsreich sagen? Nee, ne?
Das kann ich nicht.
Und die App enthält eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware.
Was heißt das auf Spanisch?
KI-gestützte
und
Spracherkennungssoftware.
Und viele weitere hilfreiche Features.
Erkennung, Idioma heißt Sprache. Aber was Erkennungssoftware heißt, weiß ich nicht.
Aber was man sagen kann, und das ist wichtig, das können wir ganz klar auf Deutsch sagen, wir haben ein kleines Extra für unsere ZuhörerInnen. Wenn sie jetzt Lust bekommen haben, so herrlich auf Spanisch zu babbeln,
genau,
mit Babbel.
Mit,
ne?
Dem Code BAYWATCH, 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 erhaltet ihr ein Babbel-Jahresabo zum Preis von nur 6 Monaten. Das heißt, also 6 Monate zahlen, aber ein ganzes Jahr
50%
lernen.
50% Rabatt praktisch.
Das ist wirklich gut, und ich meine, das macht auch Riesenspaß. Das ist halt, man daddelt so viel so auch am Handy rum und so, und diese kleinen Lehrpausen, die man so hat, die kann man halt auch damit füllen, weil es macht Spaß. Es ist nicht so, dass man denkt, jetzt muss ich wieder lernen, sondern es macht Spaß, und man kann halt wahnsinnig gut auch Vokabeln damit lernen und so, man kommt klar. Und mittlerweile so richtig so fließend sprechen, da muss ich sehr nachdenken und es tut mir weh im Kopf. Aber was ich zum Beispiel sehr gut schon kann, ist Sachen verstehen. Also wenn jemand jetzt nicht super schnell Spanisch spricht, ja, dann verstehe ich, worüber der redet.
Der Online-Gruppenunterricht mit einer Lehrkraft, das Ganze heißt Babbel Live, ist nicht im Angebot enthalten, aber ich finde, 12 Monate lernen, nur 6 Monate bezahlen, das ist doch ein fantastisches
Angebot. Bis zum 30.06.24 ist das Ganze gültig, und die Infos dazu, den Code einlösen, könnt ihr auf babbel.com/baywatch. Alle Infos gibt es auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende!
Also ich weiß nicht, also ich sage es jetzt mal so ohne jeden Gag. Ich freue mich über jeden Preis. Man darf sich aber auch wundern, wer den noch alles kriegt. Sagen wir so.
Das ist wie mit dem blauen Haken.
Ja, da gibt es einige Leute, die den haben und andere eben nicht. Es ist doch jetzt gar nicht so schlimm. Ich will jetzt auch gar nicht hier so der Miesepeter sein, was das angeht. Aber ich freue mich darüber. Es ist doch schön.
Na also, gut, dann belassen wir es jetzt dabei.
Ja, ich möchte jetzt diese Plattform nutzen, um Menschen zu motivieren. Also wir haben jetzt schon wieder die gute Laune wieder auf -3 runtergekocht.
Stimmt,
müssen
ja
jetzt
gar
wieder
nicht
auf 2 kommen. Ich möchte die Leute motivieren. Mir ist aufgefallen, dass es mir noch nie gelungen ist, bei eine gängige Podcastlänge hindurch Sport zu machen, am Stück. Weil gängige Podcasts sind 1:20 so etwa, ne? Mhm. So die großen.
Ist aber auch ein bisschen lang, ehrlich gesagt.
Ist sehr lang, aber wir sind ja auch so lang und so, wir sind.
Ja, aber
so,
zum Sport machen ist ganz schön lang.
So, aber es gibt Leute, glaube ich, die machen sich einen Podcast an und machen dann die gesamte Folge durch Sport. Und ich möchte euch heute, ihr, die ihr das jetzt hört, motivieren, wenn ihr auf dem Weg seid zum Sport, dann nehmt euch bitte heute vor, nicht aufzuhören, bis diese Folge endet. Ich möchte, dass ihr es schafft, heute euren Sportplan so umzustellen, dass ihr die gesamte Länge durchhaltet.
Wenn die Leute sehen könnten, wie du da sitzt,
ich
während
sitze
du
hier
deine
so ein bisschen,
Ansprache
mal,
da
ich habe mir ein schönes Hemd an, ich habe ein bisschen zurückgelehnt, ich sitze hier so ein bisschen wie Espresso an der Croisette, ja, und aber trotzdem bin ich doch den ganzen Tag, Schmitty, bin ich nur damit beschäftigt, überlegen, wie können wir unsere Hörerinnen, wie können wir das Leben verschönern? Wie kann ich alles aus mir rausholen, damit sie ihr Leben sich noch schöner anfühlt? Und jetzt motiviere ich sie für Sport.
Apropos, du hast ja immer erzählt, du hattest ja so kleine Anflüge von Fitnessstudio.
Absolut, ja. Ja, die Gyms waren
ja
leider zu, Schmitty.
Dann kam ja
Corona hat mir echt einen Strich durch. Die Gyms waren zu, und ich und Ralf Möller waren ja auch in den Medien sehr präsent und haben immer wieder gefordert, Angela, die Gyms müssen wieder aufmachen. Und jetzt, diese Woche, wurden wir endlich erhört.
Ja, und jetzt gehst du wieder.
Nein, es ist kompliziert mit den Gyms. Also du als jemand, der jetzt nicht so sportlich da begeistert ist, denkt natürlich, jetzt kann man einfach wieder rein. Aber nee, du musst da teilweise in Schichten den Termin. Und ich bin da schon auch kurz vor der Anmeldung wieder in dem System zu sein dann. Ja. Und da muss ich mir praktisch den Slot jetzt nur noch eigentlich im Grunde suchen.
Was,
und dann kann
so
ich auch wieder richtig ranklotzen.
Und man setzt sich da einfach so in die Pfütze vom Vordermann und kann dann da auch seine, wie nennt man das, seine Crunches machen oder was machst du da? Oder was
Nein,
macht man
ich habe
so?
Schon dann auch vor, wieder praktisch in dem Prozess. Der Prozess ist jetzt, ich bin in einem Prozess. Mhm. Und am Ende des Prozesses bin ich wieder im regelmäßigen Gym-Betrieb. Mhm. Ich bin in der Anlaufphase.
Also ich kann ja mal ungefähr, ich glaube, man muss immer so sein Leben ausbalancieren. Und ich finde es okay, ein bisschen Sport zu machen. Also ich weiß gar nicht, ob so eine Stunde, 20 Minuten am Stück Sport, es klingt fast ein bisschen übermotiviert. Ich will jetzt da niemanden jetzt davon
Na,
abhalten,
das aber es wäre mein Traum,
machen.
Das zu schaffen.
Naja, aber es ist gar nicht so erstrebenswert, weil es gibt doch diese Leute, und die nerven mich eigentlich am meisten, die dann sagen, ich mache jetzt Sport und jetzt mache ich 4-mal die Woche morgens um 7 eine Stunde Sport. Und das halten die halt 3 Wochen aus, labern die ganze Welt damit voll und dann bricht das natürlich ein, weil man das nicht durchhält, weil dieser euphorische, begeisterte Anfang, den man sich dann die ganze Zeit da anhören muss, natürlich nichts mehr ist als blinder Aktionismus, der dann irgendwann einfach in einem Zusammenbruch endet. Und
wie
dann sagt
Corona.
Man, ich habe dann einfach aufgehört damit und naja, ich müsste auch mal wieder und so. Und dann schämt man sich so sehr, weil man dann mit dem Aufhören schlagartig so weit weg ist von dem, was man sich vorgenommen hatte. Nicht so ein bisschen weit weg, sondern richtig weit weg. Ne, wenn man jetzt einmal die Woche laufen geht oder zweimal die Woche, dann lässt man es mal eine Woche, dann kann man es in Woche 2 einfach wieder machen und im Prinzip ist nicht viel passiert.
Ja.
Aber sowas, das bringt dich einfach sofort von einem Leben ins andere, wenn du nur 2 Tage nichts machst und dann hast du aufgehört damit. Das ist wie wieder anfangen zu rauchen.
Weil die Hürde dann so groß ist, wie da wieder reinzufinden,
ja,
das ist extrem.
Also
ja,
bei mir hat das der Körper geregelt. Ich habe am Anfang so 2-3 Mal joggen pro Woche und dann hat der Körper gesagt, nee, dann lässt du. Und seitdem habe ich es auch gelassen, weil der hat es überall gequietscht und gezerrt und gemacht. Also es ging wirklich, jeder Knochen hat wehgetan. Ne?
Na gut, der dann.
Und das war, ich rede nicht von Muskelkater, ich rede von so Alterserscheinungen. Mhm. So nah ans Skorbut, so irgendwo.
Das Vitamin C-Mangel, musste man eine Orange essen zwischendurch. So eine Seemannskrankheit eigentlich, die Leute, die jetzt lange auf so.
Nicht, wenn man nur Reis frisst, kriegt man da nicht Skorbut?
Naja, wenn da.
Das genau.
Hat sich so angefühlt. Also ich weiß nicht, wie sich Skorbut anfühlt, aber das ist der passende Name zu dem, was ich da gespürt habe.
Es ist eine Krankheit, die mit nur Reis eben auch irgendwann mal kommen kann. Es ist einfach Vitamin C-Mangel und das, was dann daraus entsteht. Und deswegen auf See.
Also, aber worauf wollen wir jetzt hinaus? Also, ich möchte, dass die Leute heute eine Stunde, also solange der Podcast geht, ihren Sport machen. Und dann können sie uns ja berichten, ob ihnen das gut getan hat oder nicht.
Das kann man machen, genau. Ich finde nur, man muss grundsätzlich aufpassen, dass man alles so in der Waage hält.
Im Maß.
Ein bisschen, genau, maßvoll alles machen. Und das ist clever und das ist auch in gewisser Weise erwachsen. Ich zum Beispiel habe mich letztens dabei erwischt, ich glaube, die erwachsenste Sache überhaupt nur zu tun und zu machen und zu suchen vor allem. Ich dachte mir letztens, habe ich so einen Anfall gekriegt und dachte, ach, eigentlich wäre es doch schön, wenn ich so einen richtig schönen so einen Fernsehsessel hätte. Habe ich mir so überlegt. Weil ich dachte, dann würde ich vielleicht, weil ich
mehr Fernsehen. Das
ja,
wäre
würde
so
ich
gut.
Mehr Fernsehen, genau. Ich gucke nämlich original wirklich wenig Fernsehen, weil mir das, weiß ich auch nicht. Und ich dachte mir, wenn ich mir jetzt einen Fernsehsessel kaufen würde, ich vielleicht wieder mehr entspannen und dabei Fernsehen
mit
schauen.
Mit so einem Dosenhalter auch dran?
Ja, so. Und jetzt habe ich angefangen dann zu googeln und so. Und dann gucke ich Fernsehsessel. Dann google ich Fernsehsessel, kommen da so 3, 4 so Sessel, denke, oh, die sind aber ganz schön hässlich. Sehen aber gemütlich aus. Dann denke ich, was gibt's denn noch für andere Suchbegriffe, wo man vielleicht bessere Sachen finden kann? Habe ich gesagt, Kinosessel. Ja, gibt's auch, aber sind meistens in so einem Zweier-Ding, brauche ich nicht. Dann habe ich weitergemacht, Massagesessel. Gibt's auch eine ganze Menge, sind arschteuer und sind wirklich unglaublich hässlich. Ne?
Ja.
Also,
das am Ende hast du einen Porsche gekauft. So ist es an. Also so ist bei mir auch. Ich fange dann an, irgendwas zu googeln oder zu machen und am Ende hat man irgendwas, was man nie gebraucht hat.
Dann hat man versehentlich einen Ferrari gekauft. Ja. Klar, kann passieren. War bei mir nicht so. Ich bin nur irgendwann bei einem Suchbegriff angekommen, der einfach in der logischen, den es gibt, ja, der in der logischen Konsequenz meines Bestrebens dann irgendwann ankam und so, und das hat mir dann die Augen geöffnet und dann bin ich abgekommen von diesem Vorhaben, hab gedacht, vielleicht ist es doch noch nicht die richtige Lebensphase dafür, denn wenn man alle Suchbegriffe durch hat, dann wird man ja logischerweise auch von der Google-Suche irgendwann auf neue Begriffe gebracht, um vielleicht zu spezialisieren, was man eigentlich haben will. Und ich war irgendwann angekommen, unausweichlich bei Seniorensessel.
Und sehen die cool aus?
Nein.
Okay.
Aber die sind super gemütlich. super gemütlich. Aber die sind nicht schön.
Oh, das wäre aber auch übrigens mein Traum, wenn ich das nur kurz sage, in so einem Sessel zu sitzen, dann fernzuschauen, also am liebsten irgendwie so Terra X Markus Lanz und dann so eine Schwere entwickeln zu können aufgrund der extremen Gemütlichkeit des Sessels, dass man, wie mein Großvater früher, so im Sitzen einschläft. Ja, das das finde ich so, da denke ich mir richtig Chapeau, so Leute, die so in sich ruhen, dass sie so im Sitzen einschlafen.
Das geht mit denen auf jeden Fall. Man kann den auch so nach hinten fahren und man hat natürlich auch, also weißt du, da kannst du so einen Fußteil kommt dann da raus. Und man kann auch, hat wie gesagt, wie du sagst, so einen Getränkehalter da drin. Und die gibt's auch hier so, da muss man jetzt nicht irgendwie in die Designwunderwelt an der Kantstraße fahren da.
Ja.
Die gibt's auch hier überall da auf dem Parkplatz irgendwo.
Bei
ne?
Möbel Martin und Co.
Ja, genau. Und
und warum willst du den jetzt nicht nehmen?
Nee, weil irgendwie dachte ich mir dann...
Mach doch. Ja, finde ich auch.
Nee, ich habe mir dann gedacht, den Seniorensessel, also Klaas, jetzt
warum
hör mal
denn?
Auf. Ich komme mir jetzt doch schon vor wie so ein Aufschneider.
Du kannst den bestimmt gravieren lassen, noch irgendwie deine Initialien da reinmachen.
Ja,
reinsticken.
Klar.
Und der hat bestimmt auch so ein Fach, wo man seinen Tee warm halten kann.
Und seinen Grabstein schon mal reinstecken
kann. USB-Stecker. Ne? Ja? Da kannst auch dein Handy laden in solchen Sesseln.
Oh.
Toll.
Ja.
Ich
und die Hör zu kannst du rechts reinstecken.
Das hat mich, hab ich mich auch gefragt, warum du eigentlich keiner bist, der hört zu Hause hat.
Weil den Gong, gibt's den Gong.
Warum wirst du da nicht gefragt? Jetzt ist wieder große Kampagne, Plakat, kann man jede Bushaltestelle, sieht man gerade, heißt er Alexander oder Rüdiger Bommes? Das merken wir immer falsch.
Alexander
Bommes.
Ja.
Und man sieht den, dass er einer ist, der hört zu Hause hat.
Und der
warum
Bergdoktor
bist du denn keiner?
Und Christoph Maria Herbst.
Ja, warum bist du keiner, der dies zu Hause hat?
Das weiß ich auch nicht. Also Christoph Maria Herbst, da bin ich auch mal erstaunt, was der alles so noch macht, weil das ist ja wirklich ein großer Volksschauspieler, muss man ja mittlerweile sagen. Ne? Und der hat... saß doch irgendwann mal, da dachte ich wirklich, war ich richtig erstaunt, da gab es mal bei Sat.1 eine Sendung, da konnte man sein Haustier vorführen, was das alles kann, ne? Weißt du?
So ja, der Superdog oder so hieß das.
Superdog oder irgendwie sowas in der Art. Und da musste auch eine Jury her. Einer, der also Haustiere super findet und Haustiere, die was können, auch gut bewerten kann.
Ja.
Und da so eine Anfrage kriegt man ehrlicherweise als Prominenter hin und wieder mal, ob man nicht irgendwie hier und da mitmachen will. Und meistens denkt man sich so, nee, mach ich nicht, fragt jemand anders. Und da hat aber Christoph Maria Herbst offenbar in einem schwachen Moment der Tierliebe gesagt, ja, mach ich mit. Und dann saß der in dieser Jury für diese Haustiere. Das war jetzt nicht so durchschlagend erfolgreich, das ganze Format, deswegen ist das vielleicht nicht so hängen geblieben. Aber letztens, als ich den sah, als auch einer, der hört zu Hause hat, an der Bushaltestelle, dachte ich mir, also irgendwie wählt er da auch oft mit dem Dartpfeil aus.
Würdest du eher bei Masked Singer mitmachen oder bei dem in der Tierjury?
Als Jury, Heini? Oder als Sänger
oder so,
da unter
als Sänger, das wäre doch mal was.
Als Sänger möchte ich nicht.
Och doch, das fände ich gut.
Das ist mir zu heiß.
Doch, da würde ich einfach gern von mir wissen wollen, ob ich dich da erkennen würde.
Ich kann es ja nicht nur für dich
machen,
weil du ein
Rätsel... Doch, das würde mir Freude machen.
Ich würde bei dir zu Hause mir mal eine Decke über den Kopf
da
machen.
Da weiß ich ja, dass du kommst.
Ein Lied der Wahl
du musst singen. Als Lieferandobote bei mir kommen und dann singen, irgendwie so. Ja. Dass ich nicht erwarte, dass du kommst.
Das kann ich machen, wenn ich mal irgendwie einen Abend Zeit habe. Dann tue ich dir gerne privat den Gefallen, aber ich möchte da nicht 7 Wochen dann da...
Schmitti wäre auch eine Riesenüberraschung. Wenn Schmitti da wochenlang der Wuschel wäre oder so.
Warum sollte Schmitti denn der Wuschel sein?
Ja, vielleicht kannst du ja super singen. Weiß ich ja nicht.
Außerdem, es war jetzt ja auch so...
Fände ich gut.
Nee, aber guck mal, bei Mars Singer... Wir haben doch jetzt die zweite Staffel Mars Singer gesehen, oder? War das die zweite Staffel jetzt?
Ja.
Das heißt, es kommt die dritte Staffel und dann kommt eine vierte.
Im Herbst
kommt schon die dritte. Das heißt, nächstes Jahr kommen auch wieder 2, dann nochmal 2 und dann geht's los wie beim Supertalent. Und ich sage so, in der Zeit, das ist, da ist ein Missverhältnis zwischen dem Aufkommen neuer, wertvoller Prominenter und dem Bedarf an Leuten unter den Kostümen.
Ja.
Da wird irgendwann eine Schieflage wird sich entwickeln.
Das kann passieren.
Bislang ist ja nur AAA.
Ja.
So, bislang sind das ja nur...
Nee, Moment, es sind auch ein paar... Legenden dabei.
Es sind Legenden, wie zum Beispiel Sir Didi Hallervon, der von Angela Merkel zum Ritter geschlagen
Liebe
wurde, wie
Grüße.
Wir uns alle erinnern. Also es ist eine Legende, Didi Hallervon, die Kleingartenlegende aus Berlin.
Ja.
Und dann gibt es also nur noch A-Prominente. Aber ich habe Angst, dass im nächsten Jahr diese Schieflage, von der ich gerade geredet habe.
Nächstes Jahr meinst du schon?
Ja, könnte sein, dass also praktisch nicht mehr genug wertige Prominente nachproduziert werden, um mitzumachen bei Masked Singer.
Und würdest du dann aushelfen?
Nee, das wäre, glaube ich, die große Zeit für euch zwei. So. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr dann bei Masked Singer mitmacht und dass, wenn wir das hier jetzt noch ein bisschen am Ball bleiben,
na, komm, also,
dass ihr dann Masked Singer fit
das
seid.
Das ist aber auch, als ihr bei Gottschalk wart, da in dieser Geburtstagsshow, ne?
Ja.
Da wurdet ihr wieder angekündigt, irgendwie, sie sind die jungen Wilden im deutschen TV.
Ja.
Ich denke mir nur, da gibt es überhaupt gar keinen Hinweis mehr drauf. Ne?
Nein.
Ihr macht die Scheiße seit 15 Jahren, seit 20 Jahren mit fast. Ne?
Ja.
Es ist so bezeichnend, dass ihr immer noch als die jungen Wilden wahrgenommen werdet. Ne?
Ja, genau.
Also wir wären doch die jungen Wilden.
Eigentlich
Jakob,
schon,
oder?
Schmidt. Deswegen würde ich gerne eine Runde spielen. In welchem TV-Format würde einer von uns gerne mitmachen?
Okay. Ich habe viele schon durch.
Ja, du warst ja wirklich schon viel. Aber du warst ja auch viel nicht gerne da. Das geht jetzt wirklich drum, wo würdest du gerne mitmachen.
In den letzten Jahren war ich gerne in fast allen Sachen. Also ja, muss ich dazu sagen. Nein, die letzten Jahre musste ich ja bei ganz viel, hätte ich ja nicht hingemusst.
Ja.
Früher musste man ja auch.
Es gibt schon Sendungen, die gehst du nicht gerne.
Welche?
Das sage ich jetzt nicht.
Sag doch.
Nein, das ist ja dafür, da bin ich ja für dich indiskret. Das möchte ich jetzt nicht sein.
Ach so.
Weil das passiert, ich sage dann nur die Sendung, sagst du, ja, stimmt, ja, das ist kacke. Da haben wir nichts von.
Aber in die ich nicht gerne gehe ich eigentlich auch nicht mehr hin.
Ja.
Ja. Bis auf einige, die mir gerade nicht einfallen.
Genau.
Früher, aber ich muss schon sagen, ich war früher, auch jetzt vielleicht nochmal zum Thema, wie ist das mit
Nominierung? Aber ich will noch die Show hören, in der jeder gerne mitmacht.
Kommt dann.
Okay.
Aber... Natürlich war man früher aufgeregter und so weiter. Und auch wenn ich zu Gast war in Shows, war ich wirklich tierisch aufgeregt. Habe ich mich letztens nochmal so dran erinnert, wie eigentlich das Gefühl war, so bestimmte Sachen zum ersten Mal zu machen. Das ist ja nun einfach schon eine Zeit, die wir das machen und so. Das ist ja ganz normal, dass ein gewisser Effekt eintritt, dass man jetzt vielleicht nicht mehr ganz so flatterig ist wie noch vor 15 Jahren. Wäre vielleicht auch nicht gut, dass man jetzt so gar keine Entwicklung durchmacht. Und dieses enorm aufgeregt sein ist eigentlich eine Sache, die habe ich schon hin und wieder nochmal, aber früher natürlich viel häufiger und so ein bisschen, ehrlich gesagt, vermisse ich das auch. Und ich möchte auch zusehen, dass in den nächsten 10, 20 Jahren, egal was da noch so kommt oder wie sich alles entwickelt, möchte ich auch, dass wir uns gemeinsam immer noch so risikoreiche Sachen ausdenken. Nicht immer nur so lebensgefährliche Sachen, sondern vielleicht auch Dinge, von denen wir wissen, ob sie vielleicht auch nicht funktionieren und wenn es schief geht, auch ganz, also wir haben oft Situationen gehabt, wo wir wussten, wenn das jetzt schief geht, dann haben wir ein Riesenproblem. Und ich möchte oft diese Situation eigentlich wiederherstellen, um diese Aufgeregtheit zu spüren.
Das stimmt, aber wollte ich auch gerade sagen, so, du bist, ich weiß nicht, das klingt so negativ, aber schon sehr abgeklärt. Ne? Also im Grunde, du hast doch die Stulle so im Mund und dann geht's ab auf die Bühne 2015, ist alles egal. Ja? Aber es gibt so Momente wie, und die haben wir jetzt meistens durch diese 15 Minuten live so kreiert, wo wir schon wissen, da hängen wir unser Arsch aus dem Fenster. Und das ist irgendwie jetzt nicht unser Hauptbetätigungsfeld, das aus großem Quatsch besteht. Und da kriegt man postwendend auch die Reaktion drauf. Und da hatte ich so das Gefühl, da war deine Anspannung ein bisschen höher.
Ja, natürlich, auf jeden Fall.
So beim Entkräfter und so, wo man dachte, da riskiert man was. Da wird man auch irgendwie Gegenwind kriegen und.
Ja, klar. Also, genau. Es gibt bei sowas natürlich immer Leute, die dann dagegen sind. Also gerade beim Entkräfter, ich meine, da wünscht man sich ja, dass sich die Leute, die dann dagegen sind, also die, das ist ja wie ein digitaler Frühjahrsputz, die sollen ja auch mal weg, ne, aus der eigenen Followerliste. Ne? Die will man ja auch nicht haben, diese ganzen Leute. Das gilt ja für vieles, also wie so ein Kontrastmittel. Und dann sieht man so, okay, mit dem muss man jetzt nicht unbedingt weiterreden. Ne? Und insofern ist es eine Auszeichnung. Aber ja klar, dass man so ein bisschen aufgeregt ist. Aber auch so ganz normale Sachen früher, also wenn ich zum Beispiel bei TV Total zu Gast war, da wollte ich ja immer hin, das habe ich ja immer zu Hause geguckt. Ich bin doch mit dem Fahrrad wie ein Irrer nach Hause gefahren, weil Dieter Bürgi am Abend kam.
Oh, das war eine tolle Zeit.
Ne? Also das war so ein, für alle jüngeren Zuhörer, das war ein Typ, der hat Werbung gemacht für Calgon im Fernsehen, irgend so ein Waschmaschinenzeug und wurde bekannt mit einem relativ uncharismatisch ausgesprochenen Wort, Lochfraß, was man verhindern konnte, indem man dieses Waschmaschinenzeug nimmt. Das hat Stefan Raab gesehen oder sein Team und die haben das bei TV Total wirklich hoch und runter gejazzt und den so zur Kultfigur gemacht und gesagt, er soll jetzt herkommen und sich so einen Quatschpreis abholen. Und er wollte nicht. Das war natürlich das Beste, was passieren kann. Also hat man Dieter Bürgi praktisch mit öffentlichem Druck, der herstellbar war im linearen Fernsehen, eigentlich deutschlandweit hat man diesen Druck aufgebaut und ihn irgendwie Wochen später dazu gezwungen, jetzt wirklich mal ins Studio zu kommen. Und er wurde da begrüßt wie der Bundespräsident.
Vorher hatte Raab ganze Musikvideos gedreht. Bürgi, du warst nie für mich da.
Ja.
Wie so eine bittere Anklage an den eigenen Vater, an Dieter Bürgi. Und um den wirklich zu zwingen, da hinzukommen.
Ja, und irgendwann nach ganz vielen Sachen war er dann da. Und dann hieß es heute Abend, Montagabend, das lief ja auch mal Montagabend, kommt Dieter Bürgi. Das war bevor TV Total täglich kam. Ja. Das war noch wöchentlich, immer montags. Und dann hieß, Bürgi kommt. Und ich weiß, dass ich mit meinem Fahrrad irgendwo in der Innenstadt war und dachte, ich muss nach Hause. Bürgi kommt. Und dann bin ich wie von der Tarantel gestochen mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und habe, also nur um mal klar zu machen, was mir diese Sendung bedeutet hat und wie sehr mich das sozialisiert hat und wie toll ich das alles fand und was für ein riesengroßer Fan ich war von all dem. Und auch nach wie vor bin, wenn ich daran denke. Das war einfach eine schöne Zeit. Und dann ist man, auch wenn es Jahre später ist und so, irgendwann selber in dieser Sendung zu Gast. Und diese ganzen Informationen, die dann auch emotional auf einen einprasseln, die kann ich dann irgendwann nicht mehr auseinanderhalten. Und das hat mich in eine Aufgeregtheit gebracht, die kaum auszuhalten war.
Was war denn euer erster TV-Total-Auftritt?
Ich bin immer schlecht in sowas mir dann genau zu merken, aber da ging es um wahrscheinlich Zirkus Halligalli damals, als wir neu zu ProSieben kamen.
Duell um die Welt müsste es sein, weil es war früher.
Kann auch sein, dass Duell um die Welt war, auf jeden Fall Joko und ich gemeinsam. Und ich weiß richtig, dass ich so mit zitternden Knien da runter bin. Ich habe mich an dieser Stange da festgehalten, habe da ins Publikum geguckt und gedacht, Alter, bin ich jetzt echt da drin? Ist das die andere Seite von dem Studio? Sieht man das, wenn man praktisch auf die Kamera schaut? Und ich konnte, das war für mich wie so eine begehbare Erinnerung. Und ich weiß immer nur, dass ich dann da auf diesem Hocker saß und irgendwie, kennt ihr das, wenn ihr so aufgeregt seid, dass praktisch das Leben geht weiter, ja. Draußen wird geredet, außerhalb des eigenen Kopfes. Und irgendwas passiert, es klatschen Leute, Leute halten Schilder hoch, dann sitzt da Stefan Raab und grinst einen da an mit seinen, ja, wie er einen halt angrinst. Und ich selber denke aber aktiv, boah krass, ich sitze schon auf dem Stuhl. Wie bin ich ja jetzt hierher gekommen?
Das ist aber eigentlich kein gutes Zeichen, oder? Nee. Weil das heißt, man weiß jetzt nicht, was man gleich sagen wird.
Nee, weil man die Frage nicht mitbekommt. Ja. Dann sagt Stefan Raab, So in meiner Wahrnehmung sagt er nur sowas.
Ja, Duell um die Welt.
Er sagt, ja, wie geht's? So, und ich sehe ihn nur und denke, ah ja, und muss mich auch erstmal, bin so starstruck, muss mich erstmal daran gewöhnen, dass das ein echter Mensch ist, dass man den so anfassen könnte jetzt, man traut sich nicht, man könnte den jetzt so einfach so an der Jacke ziehen. Und dann sagt er nichts mehr und guckt mich an und meine innere Stimme sagt, jetzt kommt der Teil, wo du antworten musst, aber auf was nochmal? Und ich habe dann einfach irgendwas erzählt. Und es ging dann so.
Das ist Raab auch nicht aufgefallen.
Das ist dem nicht aufgefallen und vielen seiner Zuschauer auch nicht.
Ist es dir dann auch mal
absurde Situation?
Also wir wissen ja, das ist ja keine Vermutung, dass es vielen Gästen auch so gerade bei Zirkus Halligalli auch genauso ging mit euch. Dass die auf einmal in den Kulissen von Zirkus Halligalli zu Gast sind und da sitzen. Nee, da, es ist sehr nett von dir, dass du da mit dem Kopf wiegst und so sagst, nee, wir sind keine, ihr seid vielleicht jetzt auch nicht auf der Stufe mit Raab, um Gottes Willen. Aber für Gäste, die zu Zirkus Halligalli kamen, war das genau so ein Ding. Die sitzen auf einmal in ihrer, ich nenne es jetzt mal Kultsendung, Zirkus Halligalli, bei euch zu Gast und werdet von euch interviewt, kotzen fast vor Aufregung backstage und können halt irgendwie, sind so aufgeregt, also da haben wir wirklich die gestandensten Stars gesehen, die sich da in die Hosen geschissen haben, wenn sie auf einmal vielleicht in 1000 Kinofilmen mitgespielt, aber zu euch auf die Couch kommen und waren die genauso aufgeregt wie du, als du bei Raab angetreten bist.
Also kann ich mir kaum vorstellen, dass irgendwer so aufgeregt war. Also, dass man manchmal so ein bisschen dann auch so hochfährt und so. Und es hilft ja auch manchmal, ne, wenn man ein bisschen aufgeregt ist und so. Dann konzentriert man sich drauf, dann denkt man nicht so viel an so anderen Krimskrams. Es ist manchmal total blöd, wenn man irgendwas so unaufgeregt macht, dann passieren einem ja auch Fehler, weil dann denkst du wirklich an was anderes. Und dann ist dir das irgendwie kurz egal. Und dann läuft man mit einer Laune durch ein Fernsehstudio, was sogar den
Aha.
Journalisten auffällt. Vielleicht ist es manchmal blöd. Vielleicht ist die Abwesenheit von Studiopublikum, vielleicht sorgt das auch dafür, dass man so eine Unterspanntheit hat, die man vielleicht in dem Moment gar nicht merkt, aber Wochen und Monate später im Fernsehen vielleicht auch selber sehen würde an sich oder so. Also insofern
in der,
ist das
in der schlechten Laune war, kann man jetzt nicht von unter Spannung reden bei dir. Du hast ja Joko wieder angegangen so teilweise, das war...
Aber du weißt ja, was ich sagen will, ne? Du bist jetzt hier wie so ein schlechter Nachmittags-Talkshow-Host, der jetzt will, dass hier die Fetzen fliegen, ne? So, dass hier die Zahnlosen...
Und die haben wir, Joko Winterscheid.
dass die sich hier anschreien und so, ne? Liebe Frau, bitte Karalus, darauf gehe ich nicht ein. insofern hat das eine Funktion, ist auch ganz wichtig. Ich kann mich sogar noch erinnern, ich weiß nicht, ob man das noch so im Kopf hat, vielleicht weiß der eine oder andere noch, bei MTV Home hatten wir mal so ein Ding da... Da habe ich bei Rock am Ring gesungen und habe das erst 5 Minuten vorher erfahren, dass ich da Angels singen sollte auf der Bühne. Ist so ein Ding, was so noch so rumgeistert durchs Internet. Und da ist mir das erste Mal eine Sache passiert, die ich wirklich absurd fand. Weil da standen 90.000 Leute. Man kann natürlich 90.000 jetzt nicht wahrnehmen oder so. Ne? Man sieht halt so super viele Leute und man sieht das Ende nicht und denkt, ja, okay. Überall sind weitere Monitore in der ganzen Menge. Überall sind natürlich Lautsprecher, dass das, was auf der Bühne passiert, überall zu sehen und zu hören ist. Und das wird einem dann so schlagartig bewusst, dann soll man singen. Und dann sind mir, dann hatte ich so die Arme so hängen, so eine Hand hatte ich so hängen und dann hatte ich das Mikro so in der anderen Hand. Dann habe ich so gewechselt nochmal. Und mir sind beide Hände eingeschlafen.
Nein.
Eine körperliche Reaktion. Man kennt das doch, wenn man auf seiner Hand drauf sitzt. So, ja. Oder sonst was. Und dann, oder man schläft irgendwie so komisch drauf und ist die so eingeschlafen. Das ist mir passiert, ohne eine Auswirkung von außen.
Das heißt, Körper, die wurde nicht mehr durchblutet, heißt das ja, ne?
Weiß ich nicht, was passiert. Und mein Körper hat entschieden, die Hände nicht mehr. Und dann hat die so gekribbelt und dann waren die weg.
Ach krass.
Durch Aufregung.
Ich habt ihr die neue Folge vom Podcast gehört von Toni Kroos?
Ja.
Da erzählen die, dass sie früher vorm Spiel regelmäßig vor jedem Spiel.
Nicht beide.
Gekotzt?
Gekotzt.
Ja.
Der Felix, ja. Der Toni erzählt, dass sein Bruder Felix vor jedem Spiel, vor jedem kleinen Hallenturnier, hat er da irgendwo hingegöbelt.
Ja. Das verstehe ich aber gut. Bei mir ist zum Beispiel ein Nervositätsding, ist also, das ist dieses berühmte auf den Magen schlagen, das kann eben passieren. Bei mir ist es zum Beispiel ein, das kennt ihr sicherlich auch, wenn ihr.
Da sicher.
Wenn ihr praktisch manchmal in der Regie sitzt und mich hört, bevor ich irgendwas machen muss, wo ich aufgeregt bin, dann huste ich.
Ja.
Das ist
ein nervöses Husten.
Ja.
Und das war natürlich, als ich noch geraucht habe, noch viel, viel schlimmer. Jetzt mittlerweile ist es besser geworden. Aber es passiert immer noch, dass die Leute teilweise denken, ich niese, weil ich so bizarr laut huste.
Ja, du hustest also ganz, ganz tief und laut. Also das, genau, es ist ja wirklich so, die Mikrofone laufen schon auf dem Regie-Ü-Wagen zusammen. Man hört alles, was vorher passiert. Und bei dir hört man eigentlich dann immer, hörte man in solchen Sendungen immer nur so ein also so richtig tief und laut. Aber ich möchte vielleicht daraus noch eine Information aus dir jetzt rausmelken, die für die Zuschauer, Zuhörer vielleicht von Bewandtnis sein könnte, die das in Situationen kommen, wo sie vielleicht ein Referat halten, an der Uni sprechen müssen oder irgendwie ein Team auf irgendwas einstimmen und da eben aufgeregt sind, weil das nicht ihr Beruf ist, vor Leuten zu sprechen. Hast du besondere Tricks, mit denen du dich dazu bringst, jetzt souverän vor Leute zu treten?
Nein.
Aber das ist ja dein Beruf. Du bist ja ein Profi.
Richtig, du bist ja eigentlich ein Profi. Du musst doch ein, zwei Tricks haben, die anderen Leuten jetzt helfen.
Ruhe bewahren. Also es klingt so komisch, aber man muss halt anfangen. Meistens ist das nur am Anfang. Und bei 90% der Leute geht das weg, während man das macht. Also ich glaube, was aber für alles Mögliche gilt, entweder man braucht eine von zwei Sachen, glaube ich, für diese, wenn man sich irgendwo hinstellt. Entweder hast du einen konkreten Text.
Oder einen blauen Haken.
Oder einen blauen Haken, aber nein, entweder hast du einen konkreten Text und kannst den gut und machst es dann und so und hast das geübt und hast das einstudiert wie ein Theaterstück und dann führst du das da auf, so wie du dir das vorgenommen hast.
Dann kannst du dich daran festhalten.
Genau, das ist dann ja das, was du machen musst und so. Und da musst du dann halt irgendwie probieren zu atmen, nicht so rumzuwackeln und vielleicht auch mal am Anfang mal eine Pause aushalten, so wie man letztendlich auch eine Panikattacke unterdrücken kann, ne? Indem man einfach merkt, man kriegt eigentlich doch noch Luft, man muss es nur machen. So, das geht. Oder was eben auch geht, ist, wenn man weiß, man muss jetzt zu einem gewissen Thema was sagen, dass man so ungefähr weiß, wie viel Zeit man hat und dass man eine gewisse Haltung dazu hat. Also man weiß, was man in etwa sagen will. Und das sollte man zumindest inhaltlich relativ konkret wissen. Ist manchmal sogar einfacher, als was auswendig zu sagen. Dass man so weiß, das ist jetzt die Sache, da möchte ich irgendwie hinkommen. Das soll das sein, was da jetzt bei rauskommt, wenn ich jetzt hier auf die Bühne gehe. Und das hilft dann auch. Eins von den beiden Sachen muss man machen. Wenn man so denkt, ja mal gucken, was ich gleich mache und man weiß vielleicht nicht so hundertprozentig, wo man hin will, dann kommt halt dieses Panikgefühl schnell auf. Und wenn man dann aus Versehen eine Pause macht, die man nicht eingeplant hatte, ja dann pochert es einem so ein bisschen den Hals hoch und naja, schwierig dann.
Ja, Joko hat mal den Tipp gegeben, den fand ich wirklich gut. Der hat mir tatsächlich auch geholfen, weil es gibt ja über dieses... Du hast gerade davon gesprochen, von diesen körperlichen Erscheinungen, ne? Die Hände schlafen ein oder
ganz kurz für die Zuhörer, Thomas hat sich gerade ein Bier aufgemacht.
Ja. Oder du hast ja gerade schon von so körperlichen Erscheinungen von Aufregung gesprochen. Du hast gesagt, dir sind die Hände eingeschlafen. Mir ist schon passiert, dass einem wirklich so schlecht wird und schwitzig und zittrig und mir wirklich auch die Knie gezittert haben in solchen Situationen. Und Joko hat einfach mal gesagt, man muss irgendwie sich bewusst machen, dass dieses ganze Chaos, was ausbricht, im Kopf, dieses Chaos ist ja die Aufregung, dass die ja die Leute von draußen erstmal sehen das nicht. Das heißt, die können ja nicht in den Kopf gucken, die sehen ja nicht diesen Ausnahmezustand, der in dir drin herrscht. Das heißt also, daraus kann man ja wieder Souveränität schöpfen, dass man für die Leute von außen erstmal aussieht wie immer. Und wenn man jetzt versucht, sich zu konzentrieren, nicht hektische Gesten zu machen und bei seinen Dingen bleibt, wie du es gerade beschrieben hast, inhaltlich, dann kann man sich, glaube ich, ganz gut über dieses erste Drittel retten. Ja, und wenn man das ja überwunden hat und man nicht mehr parallel zu dem, was man eigentlich sagen will, darüber nachdenkt, wie weird das jetzt ist, dass man jetzt hier redet und wie doof das vielleicht aussieht und ob die Leute merken, dass man aufgeregt ist, dann kann man sich, glaube ich, wieder selber einfangen. Und das fand ich wirklich einen guten Trick.
Ja, das geht tatsächlich. Ja.
Bei mir ist es so ein bisschen, also wie ist das? Bei mir ist es so, je mehr ich vorbereitet bin und ich weiß, ich habe hier 20 Punkte, die müssen so und so unterbringen und ich muss die auf die Art sagen, damit das irgendwie ankommt etc., umso aufgeregter bin ich. Also es ist eigentlich fast das Gegenteil. Ich habe so das Gefühl, wenn mir das so ein bisschen egal ist und ich weiß noch nicht genau, wie man es sagt und so, man legt einfach los, dann bin ich, glaube ich, konzentrationsmäßig eher bei dem, was man sagt, als wenn man so sich vorher so vorbereitet oder auch bei Shows.
Ja, aber das ist das, was ich meine.
Wo wir ganz viel riskiert haben.
Du weißt, was dabei irgendwie so entstehen soll und das reicht.
Ja, und wenn wir Shows haben, die wahnsinnig viel Vorbereitung bedeuten, das war jetzt auch so Männerwelten zum Beispiel, da bin ich dreimal mehr aufgeregt, als wenn wir irgendwas haben, wo so am Tag vorher irgendwie hingeschissen wurde. Obwohl man ja eigentlich in der Logik da mehr aufgeregt sein könnte, weil das Potenzial zu scheitern eigentlich viel größer ist.
Ja, das stimmt ja, aber da vertraut man dann wahrscheinlich so einem Notfallprogramm oder so. Ja, stimmt schon. Sag mal, ich habe ja jetzt, ich tue mich ein bisschen schwer, muss ich ehrlich gesagt sagen, noch mit dieser ganzen Instagram-Geschichte.
Wie, du, das läuft alles super bei dir.
Das fällt gar nicht auf, Klaas. Wirklich. Du hast da zwei Fotos gepostet jetzt, ne? Du hast doch mal richtig.
Nee, Moment. Nein.
Du bist nicht
auf dem
neuesten Stand.
Da bist du gar nicht.
Da hat er also wieder seine Wohnung hier eingerichtet in der Zeit.
Da bist du umgezogen, Schmidt. Also Klaas ist schon 360 Grad präsent. Er kommentiert bei Leuten. Er kommentiert bei Joko. Er kommentiert mal hier, er kommentiert mal da. Er macht eigene Stories. Er unterlegt die mit Musik kunstvoll. Er macht Fotos.
Ja.
Also er gibt's wirklich jeden Tag neue Herzhaft? Inhalte. Ja, er pedert da sein Game hoch.
Ich habe das jetzt.
Aber warum fühlt sich damit unwohl? Es läuft.
Na, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich weiß nicht so richtig, wie es geht. Also jetzt mache ich jetzt ernsthaft. Und da brauche ich jetzt an wirklich nochmal, ich habe noch zu viel Verachtung für das Medium. Ich sag's, wie es ist. Ich finde es ist mir noch nicht nah genug, sagen wir so. Ich probiere wirklich mich damit auseinanderzusetzen und manche Sachen finde ich auch gut daran und manchmal denke ich, ah, das könnte man jetzt machen und so. Und dann denke ich daran kurz und dann vergesse ich es auch wieder, aber dann denke ich da auch kurz dran und so. Aber ich bin noch nicht so richtig warm geworden mit der grundsätzlichen Stimmung, die da herrscht. Versteht ihr?
Die Stimmung, meinst du wirklich so, es ist ja weitaus positiver, die Stimmung, als bei Twitter.
Ach, mir geht's gar nicht um Twitter oder
aber
Instagram.
Aber was geht's? Ich hab's auch nicht verstanden.
Ja, so dieses...
Willst du dich als Influencer wahrgenommen werden?
Ach so, ne, die Gefahr laufe ich ja nicht.
Aber was ist jetzt genau das Problem? Also was
ja, dass man teilweise so, ja, es ist alles so wurscht, was da, also mir fällt so auf, wie egal das so, also ganz oft sind das so Leute, die sich jeden Tag einfach so einmal selber fotografieren. Das ist also ein ganz großer, das meine ich jetzt gar nicht blöd, aber es ist so ganz oft auch so sehr bekannte Leute,
ja.
Die machen so ein Foto von sich und sagen so, hallo. Und das ist dann so der Post, und dann denke ich, ja Mensch. Und was kommt jetzt noch? Und das ist dann in Ordnung. Hat 35.000 Likes, 400 Kommentare, 350 davon, ja, hallo. Und 50 so, ah, siehst du, ach, Mensch. Und so. Und das ist das sogenannte Game, was da stattfindet. Ich will das jetzt nicht alles klein, aber es ist auch nicht alles davon, wie gesagt, ne? Aber ich gucke mir dann so bei anderen das auch an und denke, was machen die da jetzt wohl und so? Und was ist jetzt so, was kommt da von denen jetzt so? Und dann denke ich auch manchmal, oh, guck mal, hier ist eine Story von einem, so.
Ja.
Und dann klicke ich die so an und dann ist auch wieder nur so, wieder so aus dem Fenster fotografiert. Oder wieder so sich selber filmt und sagt, so, jetzt esse ich Spaghetti. Und ich denke, ja, aber da muss doch jetzt noch mehr kommen. Und ich komme nicht so, ich müsste das ja auch bloß machen. Ich müsste einfach so einmal am Tag sagen, mach mal ein Foto von mir und sage ich so, hallo.
Mach das doch mal.
Mach doch mal mach doch mal so eine ganz einfache Instagram-Woche.
Ja, aber.
So low-key.
Ja, aber was soll denn das?
Aber das sagt
ich meine das, ja nur, ich das, mein das gar nicht böse. Ich will nur einmal hören, was das jetzt soll.
Das weiß ich auch nicht so genau.
Warum soll ich da denn mitmachen?
Ist da nicht der Name schon ein bisschen Hinweis von Instagram, dass man irgendwie ein Telegramm und das so Insta in dem Moment, in dem passiert, das zeichnest du für die Nachwelt auf, sozusagen. Das heißt, wenn du gerade aus dem Fenster guckst, dann ist es für dieses Medium einfach gut, das zu zeigen, wie du aus dem Fenster guckst. So. Wenn du das Bedürfnis hast, Hallo zu sagen, dann mach das. Es ist das ist einfach das Medium, wo man das Hirn ausschalten kann. Das ist doch auch das Schöne.
Ich möchte, dass du jetzt eine Instagram-Woche light machst. Mit easy Content für die Leute. Nicht immer nur drei Böden noch einziehen, sondern einfach mal so, hallo Mensch hier, der Kuchen sieht lecker aus, die Sonne scheint. So, möchte so ein bisschen positive.
Ja?
Ja, easy going. Möchtest du das jetzt, Häufer Umlauf, easy going.
Von deinem Fernsehsessel kannst du
den Foto hab ich doch nicht, den kaufe ich doch auch gar nicht.
Wenn du ihn dann hast.
Ja, das wünsche ich mir. Okay. Und ich meine, Schmidti, man kennt ja auch den Leidensdruck, man hört ihn ja in jeder Folge raus mit diesem blauen Haken. Ne? Oh, ich bin da nochmal in Klausur gegangen, habe mir einfach nochmal Gedanken gemacht, wie könntest du da hinkommen? Möchte dir einfach nur einen Vorschlag unterbreiten.
Bevor du den machst, also, du hast ja das letzte Mal, du bist ja auch zu dem blauen Haken gekommen.
Ja,
ne? Ja. Und während mich das ja in eine Sinnkrise gestürzt hat, dass ich den nicht hab, ne?
Ja.
Warst du ja da ganz relaxed. Also dir ist das ja relativ egal und das finde ich ja auch bewundernswert, ne?
Ja.
Wie hast du da reagiert, als du erfahren hast, dass du den blauen Haken, das war...
Wie meinst du das? Weiß ich nicht.
War das für dich so ein Moment, wo du heute noch weißt, wann das war und wo du warst? So, das war dir scheißegal, ne? Das ist
scheißegal. Ich habe gesagt, ach Mensch, ist ja toll.
Ja. Das lief ja so ein bisschen, du hast ja erfahren von Micky Beisenherz, ne? Von unserem Kollegen
ganz,
Micky Beisenherz. Nee, und der Andreas Loff, der hat das ja organisiert, der Loffi, ne?
Ja.
Und du hast in der letzten Folge da so angegeben, also hast mir so, wie lächerlich das ist, dass mir das was bedeuten würde. Und du, ja, du hast den halt gekriegt, etc.
Ja.
Jetzt habe ich von Micky Beisenherz einen Screenshot geschickt von dem Moment, an dem er dir geschrieben hat, dass der blaue Haken, nee, du hast Micky geschrieben, ich habe den blauen Haken. Und das war folgendermaßen.
Ja.
Jakob, Micky, 7 Ausrufezeichen. Ich, neues Wort, fasse es nicht. Wow, wie macht Loffi das? Gib mir mal seine Nummer. Und hier hast du dich letzte Woche hingestellt. Es ist so scheißegal, das ist so abgeperlt an dir.
Na, es war so, dass ich schon fasziniert war, dass Loffi, den kennst du jetzt nicht, Klaas, aber dass dieser Loffi eine Art Hakenmagier ist, dass er in der Lage ist, was anderen Leuten verborgen bleibt, wie zum Beispiel auch dir, einfach so zu schnipsen und dann hat man das. Und das fand ich natürlich faszinierend und da habe ich mich natürlich auch bedankt. Aber Schmidti, ich habe überlegt, wie kannst du auch an den Haken kommen und habe mir Gedanken für dich gemacht, weil mir natürlich dein Leidensdruck auch am Herzen liegt. Und ein Riesenthema ist ja dieses in der überregionalen Berichterstattung zu sein. Und jetzt kannst du natürlich durch eigene Hände Arbeit, könntest du das jetzt irgendwie erreichen, dann musst du richtig reinbuttern.
Wo bist du denn überregional? So, wo ist denn der Artikel in der FAZ über dich?
Bist du denn die ganze Zeit immer so meckerig mit ihm jetzt?
Ist egal. Also, pass auf, Schmidti. Und was du machen musst, ist Folgendes. Du musst Freund, Lebenspartner einer Prominenten werden.
Ah ja, das ist gut.
Und das ist aus meiner Sicht der erstmal von allen Möglichkeiten, die habe ich alle schon in meinem Instagram-Zimmer, habe ich die alle einmal durchgespielt für dich, habe da so Simulationen laufen lassen, was, wie. Und das ist von allen der einfachste Weg, den ich dir jetzt vorstellen möchte.
Ach, das ist gut.
Du lachst dir eine Prominente an.
Ja.
Und da haben wir jetzt praktisch die Auswahl eigentlich erstmal aus dem ganzen Universum der Promi. Du kannst Müllpromi nehmen, du kannst eine Instagrammerin, du kannst eine ganz feine Prominente nehmen. Das können wir jetzt im Grunde mal durchgehen. Also ich weiß zum Beispiel nicht, wie es bei Angela Merkel und Professor Joachim Sauer aussieht.
Mhm.
Ja, aber ich meine, jeder weiß, wo Angela Merkel wohnt. Man könnte da in der Gegend ein bisschen rumschwänzen. Man weiß, in welchem Supermarkt sie hin und wieder einkauft, weil das ist ja auch Gegenstand der Berichterstattung. Man weiß, was sie gern kauft. Saure Gurken, ein bisschen Wein. Und da könntest du...
Du hast
jetzt auch Urlaub, Schmidti, genau. Du hühnerst da so ein bisschen in der Friedrichstraße da an dem Nahkauf da so ein bisschen rum. Und wenn sie kommt, dann schlägst du zu.
Und wenn ich den blauen Haken habe, dann lasse ich sie fallen wie eine heiße Kartoffel.
Das obliegt ja dann dir. Du, vielleicht ist das auch eine schöne Beziehung und wertvoll und intellektuell auch fordert. Oder du kannst natürlich
auch... Also ich freue mich schon auf die... Also jetzt eine Sache mal jetzt völlig ab. Also es ist ja weit hinter blauem Haken dann, wo ich mich wieder ins Game einklinke. Also wenn du irgendwann mit dem Karohemd in der Gondel sitzt zum Wandern... mit so einer geraden Mütze auf. Also würde ich mich schon freuen, wenn ihr da ein bisschen in Tirol... da ein bisschen rumhühnert.
Würde mich auch freuen. Also das wäre Möglichkeit 1, zugegebenermaßen alles sehr anstrengend, arbeitsintensiv. So, dann ist es so, Silvi Mais und Lilly Becker, die treten ja an bei Schlag den Star.
Ja.
So, und das wird ja in Köln produziert und da könntest du, sag ich mal, auch da so ein bisschen am Catering so rumschleichen und man kennt ja doch den einen oder anderen von Brainpool, dann sagst du, ich will, will mir das mal anschauen, mich interessiert so TV-Aufzeichnung. Aha. Und dann schleichst du da so auf und ab und dann musst du mehrfach das Wort Ibiza und Yacht fallen lassen. Das und ich hilft. Glaube, über das ist praktisch schon mal so der erste Anker, den du wirfst, wahrsten Sinne des Wortes, um da so eine gewisse Attraktivität auszustrahlen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann wärst du vielleicht einer der Liebhaber von Silvi Mais, Schmidti.
Ja, es ist eine gute Methode, aber unsere Zuhörer toppen das. Mich hat nämlich Folgendes erreicht. Sie arbeiten dran, die Fans, die Schmittis arbeiten dran, dass ich den blauen Haken kriege. Guck nicht so, Klaas.
Warte, wie gucke ich denn jetzt schon wieder? Darf ich hier, soll ich lieber rausgehen, damit ich dich nicht so in deiner Stimmung
Sie fragen mich nur, sie wollen noch ein paar Sachen vorher abklären, ne? Damit das irgendwie leichter kann.
Ist ja klar, ja, logisch.
Sie schreiben, nur Frage zur Klärung. Würde eine ganzseitige bezahlte Anzeige mit einem Artikel über dich zählen, dann starten wir ein Crowdfunding. Also, da ist jetzt gerade im Gespräch, Geld zu sammeln und dann der FAZ so eine Seite mit einem Artikel über mich.
Vorsicht. Ich sag mal ganz leise und zart, sage ich Vorsicht. Ob man in diesen Zeiten nicht seine Kröten vielleicht für was Besseres zusammenkratzt.
Aber auch dein, muss ich gestehen, ja?
Dass man jetzt also nicht da irgendwie, sagen wir mal, die 300 € Kinderprämie aus dem Konjunkturpaket, direkt wieder mit einer Crowdfunding-Aktion den Familien abnimmt.
Nee, bin ich erleichtert, dass du das auch so siehst.
Ja, ja, wollte nur mal abchecken. Ja, also wie gesagt, Schmidti, ich finde, also wir als deine Freunde waren jetzt schon durchaus willens, dir im Grunde die ganze Regenbogen an Möglichkeiten hier mal vorzustellen. Für mich, wie gesagt, aus meiner Sicht am leichtesten, du kannst auch, übrigens, das wollte ich noch sagen, du kannst auch im Berliner Promi-Lokal einfach so ein bisschen da... machst du zwei Abende Borchert, zwei Abende Grill Royal und hängst da so ein bisschen ab und wartest im Grunde auch, du wirfst den Anker aus, du machst vielleicht, trägst du so weiße Hemd mit so einem ganz breiten Kragen und die knöpfst du so auf bis Mitte und dann trägst du so Goldketten und hast vielleicht so einen leichten Akzent auch, weißt du? Mhm. Und dann machst du the große Business, weißt du? Du hast du triffst die Freunde.
Was macht Patricia Blanco?
Na, die ist glücklich. Na, die ist glücklich. Die ist glücklich, Schmidti. Okay. Ja. Aber du machst die große Geschäfte, du sitzt da von den Tischen und dann sagst du, hier, ich bin hier, ich hab the Business, ich hab draußen, mein Auto
mit
geparkt.
Mit meinen Boys, oder?
Nein, mit meinen Boys, wir sind am Business. Wir machen verschiedene Sachen, mein Buddy. Und dann bist du einfach dort im Gespräch und du wirst wahrgenommen, weil große Investoren, die gehen in solche Restaurants und halten da Hof. Also Schmidti würde da nicht nur businessmäßig nochmal durchstarten, aber auch weibermäßig. Also das würde wirklich, ich kann es ja nur anbieten. Ich habe da wirklich, weil würde auch mich freuen, wenn ein bisschen mehr Wertschätzung jetzt käme, weil du merkst ja, dass da durchaus Arbeit hintersteckt, ne? Und ich hätte jetzt vielleicht auch eine Doktorarbeit schreiben können, die mich weiterbringt, aber ich habe mich da in dich vertieft, Schmidti, und will jetzt einmal das mal ausbreiten. Ich habe das hier auch nochmal einen kleinen Flyer alles zusammengestellt.
Aber nur
den gebe ich dir nochmal mit.
Zum Verständnis, das hast alles du gemacht, um den blauen Haken zu kriegen. Das war
na, ich nicht, Schmidti.
Nee, was bei hast mir du denn gemacht?
So? Nein, ist das so praktisch einfach serviert worden.
Ah, ja.
Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt.
Also was man ja vergisst, ist, dass er natürlich in deiner Welt wird das schnell mal ausgeblendet, weil du das ja nicht so wichtig findest, aber er ist seit über 2 Jahren jeden Tag, jede Woche einmal im Fernsehen. Also das würde ja reichen, im Prinzip. Ne?
Glaube auch, dass es eine Rolle
das
gespielt
reicht.
Hat.
Ich
glaub, ja, bei das dir geht es darum, dass nicht glaub, mal, dass das nicht mal irgendeine bundesweit erhältliche, nicht mal die, irgendeine bundesweit erhältliche Angelzeitung würde, eine Leguan-Zeitung hat über dich berichtet. Deswegen kriegst du diesen Haken nicht. Und du ignorierst hier mit einer stoischen Konsequenz, dass er jede Woche im Fernsehen
aber
ist.
Aber welche überregionale Zeitung hat denn über ihn berichtet? Pustekuchen, gar nichts.
Der eine Menge, Kicker zum Beispiel.
Aber es ist ja, das geht ja um überregionales Medium, Schmidti. So, das Kicker. Fernsehen ist doch ein Medium, oder nicht?
Ja.
So.
Nee, das kannst du ja, egal. Komm, ich will dieses Thema einfach.
Du hast ein richtiges Problem mit deiner Selbstwahrnehmung. Das tut dir hier alles nicht gut. Du denkst mittlerweile, dass du hier irgendwie sonst wer bist. Also ich will das jetzt nicht so klein und ich will dich jetzt auch nicht so auf Gardemaß zurechtstutzen oder wie man das sagt und so. Das machen die ja von Instagram schon ganz gut. Sondern ich will dir nur mal sagen, dass jetzt nicht so ist, dass praktisch der fahrende ICE Klaas Hofer Umlauf hier noch Passagiere aufnimmt. sondern du bist dein eigener Zug und der fährt dann noch nicht mit 250 km/h, sondern eher so, ist eher so eine Draisine, wo man noch ein bisschen drücken muss, um auf Schwung zu kommen.
Herr Häufer-Umlauf, Sie sind ein Schwein. Nämlich während ich hier reingequasselt wurde in diesem Podcast und vor allem auch in die TV-Aufzeichnung, hieß es immer, ob du jetzt willst oder nicht, du musst jetzt auch mal anerkennen, dass du halt jetzt auch ein Prominenter bist. Ja. Jetzt sage ich nur, ich scheiß da drauf, ich will einfach nur einen blauen Haken. Ich weiß auch nicht warum, das ist jetzt irgendwie so, das ist jetzt so.
Vielleicht krieg ich mal erstmal.
Jetzt redest du meine Rolle wieder, Klein.
Jetzt vielleicht geben sie dir erstmal so einen gelben Haken.
Testhaken.
Testhaken. Ja. Mal gucken, wie du damit umgehst. Weil ganz ehrlich, wie du dich hier aufführst, habe ich den Eindruck, dir jetzt noch mehr einfach so zu geben, würde das Monster, was wir hier erschaffen, nur noch lebendiger gestalten. Also jetzt erstmal ein bisschen kleinere Brötchen backen und so.
Ja? Wo ist denn mein Platz in der Welt, Klaas?
Dein Platz in der Welt? Das ist jetzt eine Frage, die soll ich dir jetzt beantworten. Das ist ja die große Frage.
Da steigen Leute auf den Mount Everest, um sich selber diese Frage zu beantworten. Und das soll jetzt der arme Klaas hier für dich leisten.
Ja, der arme Klaas,
sag mir doch
die ganze Zeit, wo ich stehe.
Deine ganze Liebesplanung habe ich dir hier in dem Flyer zusammengefasst. Hab da alles hier gemacht. Jetzt soll Klaas hier auch noch überlegen, was hier der Sinn des Lebens
nein,
ist.
Nein, Moment. Es gibt ja Leute, die gehen und wollen sich selber suchen in Asien zum Beispiel. Die fahren dann so monatelang nach Indien oder so und suchen sich selber. Jetzt schickt der Thomas praktisch im übertragenen Sinne mich los nach Indien.
Auf die große Expedition.
Ja, ich kann doch nicht ihn suchen.
Ich kann dir auch erzählen, mein Mount Everest war der blaue Haken. Und das hast du mir zerstört, den Traum. Du hast gesagt, auf dem Berg hast du nichts
Schmitty,
zu suchen.
Ich war auf dem K2 und ich weiß jetzt, wer du bist.
Ganz ehrlich, du lässt dich halt im ersten Basecamp vom nächstbesten Idioten, von dem du seit 5 Minuten kennst, lässt du dich davon abbringen, überhaupt noch weiter zu marschieren. Wer so wenig Motivation im Leibe hat, der hat es vielleicht auch nicht verdient, am Gipfel anzukommen. Man muss dann schon auch sagen, ohne Wenn und Aber, ich laufe jetzt weiter, red du mal.
Ich schwöre Gott, ich werde diesen blauen Haken in meinen Händen halten. In meinen dead cold hands.
Das ist gut. Also ich habe mir jetzt überlegt, ich mache dieses Instagram-Ding jetzt noch ein paar Monate weiter. Und dann bin ich irgendwann fertig damit und dann mache ich ein Buch daraus. Und dann bringe ich das raus.
Ach, das ist aber eine gute Idee.
Und dann, das ist aber so eine Art Coffee-Table-Book. Sag mal, andere Sache. Habt ihr eine Sache
ist mir
wichtig.
Wir waren so gut gelaunt zu Beginn.
Nee, eine Sache ist mir wichtig. Wie hat sich euer aktueller, das frage ich jetzt aus persönlichen Gründen, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, irgendwann muss es ja vorbei sein und wie werde ich dann wo reagieren und so. Wie ist es bei euch mit Alkohol gerade? Wegen Corona?
Bei mir ist es fast auf null. Ehrlich, gar nicht.
Ja, bei mir auch, ja.
Weil ich war ein absoluter Feiersäufer, Partysäufer. Ja. Also da wirklich hart. Jeder, der mich kennt, weiß, ja, hart.
Yes, sir.
Aber nie privat. Also ich habe keinen Kasten Bier zu Hause. Ich mache mir kein Bier, Feierabendbier oder Wein auf oder so. Gar nichts. Und jetzt kommst du.
Ich muss auch sagen, ich habe gestern da, ich trinke schon jeden Abend. Und gestern ist mir ein kleines Malörchen passiert. Und zwar habe ich da... ich sage jetzt nicht wie viel, weil ich mich doch das schäme, merke ich. Da habe ich eine halbe Flasche Rotwein, doch, jetzt sage ich es ja doch, habe ich irgendwie reingedönert. Und dann hast du doch mal einer Firma, die hier Werbung hatte, nämlich so einen CBD-Badeball mir geschenkt.
Ja, die hast du auch noch aufgegessen.
Nein, pass auf, das ist ein fußballgroßer Ball mit CBD, also dem einen Teil von Hanf, was einen angeblich, jetzt kommt's nämlich, nicht blam macht. Ne? Ja. Und dann habe ich das in die Badewanne geschmissen und das ist da praktisch in meine Birne geknallt, weil da ist in der Mitte so ein weicher Kern von und ich war völlig jenseits.
Also nicht der Wein, sondern das...
Nein, das war das Zusammenspiel von diesen, ich habe ja so gekichert so vor mich alleine hin und war so richtig so... Völlig, ich habe glaube auch eine Stunde in der Wanne gesessen, sah aus wie eine Leiche im Tatort.
Wie Gilbert Grape.
Ja, aber wirklich. Und ich war völlig am Ende, es hat so reingeknallt. Deswegen ist das hier ein Gefahrenhinweis. Liebe Leute, bitte kombiniert das nicht mit italienischem Rotwein, wenn ihr solche Badezusätze benutzt. Das ist doch, also mein lieber Schwan, also mich hat es richtig, richtig weggehauen. Ich bin froh, dass ich überhaupt ins Bett geschafft habe. Also das zu deiner, zu deiner Frage.
Irgendwann komme ich da an dir? Wie Johnny Depp und hole dich morgens aus der kalten Badewanne. Und sag, was hast du denn gemacht? Du hast gesagt, du kommst gleich wieder.
Wie ist es denn bei dir mit Senior Alkohol?
Naja, halt auch, also immer noch nicht viel. Auf die Welt gerechnet jetzt nicht viel.
Was heißt auf die Welt? Was alle saufen auf der Welt, trinkst du ganz wenig oder was?
Nein, aber wenn jetzt einer, der richtig ein Alkoholproblem hätte, ich glaube, der trinkt wesentlich mehr. Aber für mich ist es schon eine Entwicklung, dass ich so schon Also ich bin zum Beispiel kein Feiersäufer. Ich gehe jetzt nicht auf irgendwelche Partys und trinke da Alkohol oder sowas. Und normalerweise zu Hause auch nicht. Das heißt, unter normalen Umständen trinke ich eigentlich original null Alkohol. Also weder hier noch da. Und jetzt war es aber so, das Einzige, wo ich ein bisschen anfällig bin, ist, tagsüber, wenn die Sonne schön ist und ich zu Hause bin oder an einem Strand. So, an einem Strand kann ich jetzt nicht sein. Also bin ich praktisch zu Hause, es ist schönes Wetter und ich bin so ein über den Tag trinke ich dann was, weil ich das sinnvoller finde, als so kurz vorm ins Bett gehen, weil da hat man ja nichts mehr davon. Und dann denke ich dann irgendwann, so während die Sonne so richtig schön scheint, denke ich dann, na, jetzt könnte ich dann auch Alkohol trinken zum Beispiel. Das ist der einzige Zeitpunkt am Tag, wo ich denke, ja, jetzt hätte ich da Lust zu.
Und wie oft kommt das so vor in der
Dass
Woche?
Dass die Sonne scheint?
Ja, momentan ist halt, ich habe ja hier angefangen, den Podcast mit der Sommer ist halt losgegangen. Ja. Ah. Und ich frage jetzt ja auch nicht ganz ohne Hintergrund. Also es gab ein paar Tage, wo das ein paar Tage in einer Reihe passiert ist, wo ich dann immer so um 3 Uhr hatte ich auf einmal so das Wort Bier in meinem Kopf.
Kennt ihr das? Wird Ihre Laune dadurch 100% besser?
Ja, das ist ja aus dem Alkoholiker-Fragebogen und sagt, wird Ihre Laune, steigert sich Ihre Laune um 100%, wenn Sie Alkohol trinken? Und ich stelle in dem Moment fest, ja. Nicht so, dass ich vorher nicht gut drauf gewesen wäre, aber die Verbesserung ist zu spürbar. Und da wollte ich mir eigentlich nur mal so absichern, dass euch genauso geht.
Also mir geht's genauso.
Ja,
nee, leider gar nicht.
Ich habe aber auch dafür gesorgt, dass ich hier so praktisch mit ihm einen Freund habe, indem ich einfach letztens habe ich eine Kiste Wein gekauft. Dann dachte ich mir, damit ich ihn praktisch auch an die Nadel bringe und dann nicht so ganz alleine bin und immer einen habt, der sagt, ja, mir geht das genauso, habe ich ihm auch direkt eine Kiste Wein geschenkt.
Oh, der war lecker.
Ja. Ist der ganz weg?
Nein, es ist schon noch was. Also klar ist ja was da. Es wäre jetzt Quatsch, wenn ich jetzt schon 6 Flaschen Wein. Das ist ja nun wirklich, also fragwürdig. Quatsch, ja. Das kann ja nicht sein.
Da zwitschert ihr euch da so tagsüber einen rein.
Naja, ja. Tagsüber.
Na, ich schon.
Na, ich nicht.
Ich höre dann wieder auf. Also ich höre dann immer wieder auf. Also ich bin dann so, also du, ist ja nicht viel. Es sind dann so ein Bier oder manchmal zwei. Das
ihr
war's.
Kennt doch das, wenn man so wirklich extrem viel getrunken hat und am nächsten Tag ist man verkatert und will jedes Mal den Entschluss, ich trinke jetzt nie wieder Alkohol, weil es einem auch so schlecht geht. Ne?
Ja.
Was mich trotz dieses Zustands immer dazu bringen würde, doch jetzt was zu trinken, wäre die Frage von jemandem, wollen wir noch einen Sundowner trinken? Weil ich finde das Wort Sundowner und alles, was ich da vor Augen sehe, so schön, das gehört mit zu den schönsten Sachen im Leben, ist der Sundowner von allen Sachen, die Gott erfunden hat, dass ich da jederzeit oder andersrum niemals Nein sagen.
Ja, und
könnte.
Die Sonne geht ja jeden Tag unter, ne?
Ja, und bei Sundowner sehe ich wirklich so einen orange-roten Sonnenuntergang und auch von so einem Hügel schaue ich aufs Mittelmeer vor Ibiza und habe so einen eiskalten Cocktail in der Hand. Und das ist Sundowner. Und wenn das also jetzt nur jemand fragt, geht dieses Kino los und es könnte auch ein Balkon in Neukölln sein.
Aber genau, ich will jetzt sagen, der Sundowner ist dann in der praktischen Realität, wird hektisch ein Bier hinter der Garage runtergestürzt.
Ja.
Und das ist dann der Sundowner. Ja. Wenn dann, also praktisch, wenn das eigene Licht schneller ausgeht, als die Sonne überhaupt nur die Chance hat, unterzugehen.
Ja,
ja.
So ist es.
Ne? Meine Oma hat immer gesagt, abends wirst du wach. Abends, wenn die Säufersonne aufgeht.
Das sind aber meint ihr, es gibt Leute, bei denen Alkohol nicht zu 100% die Laune verbessert?
Ja, natürlich. Ja, diese ganzen Verrückten, die dann irgendwie die Bäume anschreien hier in Kreuzberg.
Okay.
Ja klar, nee, also es gibt da die dann aggressiv werden zum Beispiel. Also die meisten werden aggressiv. Und manche werden so lustig, kommunikativ und so und denen geht es dann einfach besser und die ist halt wie ein Vergrößerungsglas für das eigene Wesen manchmal und man kann dann schwer vor sich selber davonlaufen, wenn man einfach unkontrolliert das sein muss, was man nun mal ist, wenn man nicht mehr die Kontrolle hat zu unterdrücken, was man nicht gerne wäre, aber nun mal ist.
Oh oh.
Tja.
Jetzt, also es gibt ja Leute, wie du sagst, die aggressiv werden. Das ist mir wirklich, ich kann mich nicht erinnern, dass mir es jemals passiert ist, wenn ich besoffen bin.
Nein,
immer wenn ich besoffen bin, da stehe ich so hart auf Männer. Also insofern, dass ich da jeden, der irgendwie so ein bisschen buddymäßig da durch die Tür schlupft,
ne?
Da wird geknuddelt und geknutscht und da habe ich schon unseren Regisseur da auf dem Mund und dies und das. Und ich finde das ja ganz trollig. Also es ist ja besser, als jemanden zusammenzuschlagen, ne? So.
Ja, aber ob das auch immer so sein muss.
Was ist denn da dran jetzt?
Nö, nein, alles in Ordnung. Nein, das ist nur für dich kompliziert, vielleicht hinterher. Aber du kannst du machen, wie du willst. Das ist ja nun nichts. Du bist ja wirklich ganz süß dabei, ne? Und ganz ehrlich, bist ja auch ein schöner Mann. Also, da freut sich ja auch sicherlich der ein oder andere, wenn da eine Offenheit besteht. Ich kann mich nur erinnern, dass es wirklich Jahre her ist, dass wir mal zusammen in so einer Bar waren und ich habe mich irgendwie auch unterhalten und sowas und dann war relativ leer der Laden und ich drehe mich um und sehe, wie du gerade irgend so ein hergelaufenen Holländer küsst. Und der war auch einigermaßen überrascht. Aber es war so, es hatte jetzt nichts wahnsinnig Romantisches, sondern es war eher so aus so einem Witz heraus. Ein
brüderliches Hochgefühl.
Ja, weiß ich nicht. Also, ich habe dann halt irgendwann gesagt, nur kommst du jetzt mit. Den Holländer, den lässt du jetzt
du lass ihn mal.
Also es war jetzt nicht mit Zunge oder so, es war schon so, es war ein Bussal. Ne?
Ja,
klar. Also überrascht war er trotzdem.
Einstiegsdroge Bussau.
Ja, ist richtig. Ist der Käse und Pützken. Die Tulpen aus der Hand gefallen.
Pützken.
Wenn ich besoffen bin, mag ich alle Leute.
Ja, und das ist auch schön.
Apropos,
ganz
vor einigen Jahren, da haben wir eine Reise gemacht, Schmitti und ich und ein paar liebe Kollegen oder muss sagen Freunde, nach Mallorca. Und Ziel der Reise war es, dort ein Haus zu mieten, das ist auch passiert. Und eigentlich, sagen wir mal so, ganzen Tag stinkbesoffen im Pool zu liegen. So. Und das ist jetzt aber nichts, was man, wenn man bei Airbnb eine Wohnung, ein Haus anfragt, dem Besitzer direkt sagen sollte, weil dann sagt er, nee, ablehnen, er will einen dann nicht dort haben. Jetzt, wenn sechs Herren in einer gewissen gewissen Altersbereich sich erkundigen, ob denn diese herrliche Finca da auf Mallorca nun frei sei, dann ist relativ eindeutig für den Besitzer, der ja danach auch wieder dort wohnen will, da kommt der zu sechs widerwärtige Typen, die wollen den ganzen Tag saufen, im Pool pissen und sich mit Dosenbier über die Haare gießen. Mhm. Und das will der natürlich nicht. Das heißt also, solche Buchungen, die werden nicht erlaubt. Man hat also, falls man so ein Herr sein sollte, gar nicht große Chancen auf das Haus, wenn man sich da jetzt allzu ehrlich, also wenn man die Wahrheit so auf der Zunge trägt. Und das war uns als schlaue Männer von Welt natürlich klar, dieses Problem. Und ich möchte jetzt allen mitgeben, die Grenzen öffnen und ihr sucht vielleicht das so ein Haus und ihr sucht Lösungen, wie kann man denn dieses Problem umgehen? Und da möchte ich euch teilhaben lassen an unserer damaligen Anfrage dieses Hauses, weil wir sind da doch durch ein intensives Brainstorming gegangen, was denn jemand wirklich gerne hören wollen würde, wo der wirklich sagt, sofort diesen sechs Herren gebe ich das Haus, selbstverständlich. Und wir kamen von... wir sind sechs Familienväter, die ein Brainstorming machen wollen und da haben wir gesehen, ihr Haus bietet viele schattige Plätze, man kann sie aufteilen, am Flipchart wieder treffen, haben wir dann verworfen, weil das klang so wie eine dreiste Lüge, dann haben wir gedacht, ja, vielleicht sagen wir sind von der Freiwilligen Feuerwehr und wollen im Ort mit anpacken und so, das ist einfach eine Seriosität und das einfach nicht dieses Thema ist, die saufen
da im Pool. Im Ort was mit anpacken, was wollt ihr denn da machen? Wollt ihr da Sandsäcke aufeinander stapeln, sinnloserweise?
Macht keinen Sinn. Und dann hatten wir die Idee und das eben als Tipp für euch alle, wenn ihr jetzt da auf Häusersuche seid. Wir haben gesagt, wir sind sechs Männer, wir trainieren für die Putzweltmeisterschaft in Tokio und wir brauchen ganz dringend ein großes Haus, wo wir praktisch automatisch in jedem Zimmer und im Garten und am Pool unsere Putzfähigkeiten üben können, dass wir praktisch, wir wollen für diese Putzwehr, wir haben schon mal Bronze gewonnen, wir wollen jetzt Gold. Und dafür brauchen wir ein Haus, was natürlich ohnehin schon sauber und schön ist, wo wir wirklich zwei Wochen ganz hart trainieren. Wir werden sicher nicht viel aus dem Haus kommen, weil wir natürlich immer wieder nachputzen und auch immer wieder durchgehen und wieder putzen. Und das haben wir da wirklich ohne rot zu werden behauptet. Also die Randnotiz ist, wir haben das Haus nicht bekommen.
Ja.
Aber ich will es einfach nur so, I put it out there. Und man you do what you want.
Mein Steckenpferd war Bonan.
Ja, sehr gut. Ja, nee, kann man ja mal probieren. Ja, ja gute Idee.
Weil du, Airbnb ist ein People's Business. Also du musst die Leute schon überzeugen.
Ja, ja klar, ja. Natürlich. Ja.
Ja.
Ja, super.
Man will sich ja nicht das ins Haus holen, was dann letztlich im Haus war. Ne?
So. Da ist viel passiert. Also
das erzählen wir aber nächste Woche
nie.
Mal.
Nein, manche Sachen erzählt man auch einfach besser nie.
Okay.
Ja. Ja. Ist das so? Ist das die Geschichte, die...
Nee, ach, mal,
weißt du,
wie ich
oft,
nicht so
oft
genau.
gefragt werde? Ich die, nach deinem schlimmen Oktober. Da wird die... Wird
das müssen wir jetzt, das
hier und da wird die Stimme das laut, das, die Stimme des Volkes. Hm. Und es wird immer wieder nachgefragt, was ist denn jetzt eigentlich mit seinem schlimmen Oktober? Wann erzählt er denn nun mal von seinem schlimmen Oktober? Was war denn da los? Und warum hat das Sofa gebrannt? Oh, habe ich jetzt zu viel gesagt?
Im elterlichen Haus?
Bitte. Und warum hat er die ganzen Schnapsflaschen alleine ausgetrunken? Und oh, also auch nicht erzählen darf. Nein. Oh.
Wollen wir das nicht so, dass du nächste Woche vom schlimmen Oktober erzählst? Und ich würde gerne deine Mutter um einen O-Ton bitten, den sie dann dieser Sendung zur Verfügung stellt, wo sie das Ganze nach deiner Erzählung auch nochmal aus ihrer Sicht schildert. Wärst
also
damit
ich lasse das jetzt mal als Cliffhanger gelten für die nächste Woche, aber ich kann noch keine Versprechungen machen.
Ja. Wer... Genau.
Hat an der Uhr gedreht.
Nee, man muss das gar nicht jetzt beantworten oder so, aber hat das was mit der Geschichte zu tun? Ist das vielleicht ein kleiner Hinweis darauf? Aber hat jemand in dieser Geschichte, und du musst das jetzt nicht beantworten, ob das jetzt zum schlimmen Oktober gehört oder ob das nur aus meinem Kopf kommt. Aber hat jemand, praktisch, ist jemand schlaftrunken aufgestanden in so einer Wohnung und hat so, ohne dass er orientiert war, praktisch ist aufgestanden und hat in einem Gedanken, er wäre beim Klo, in den CD-Ständer gepisst. Ist das passiert oder nicht? Weiß ich nicht.
Hat das auch gar nichts damit zu tun.
Vielleicht ist das auch nur ausgedacht.
Also, ich finde, das war's. Das war eine gute Folge jetzt. es ist Sommer, du willst wieder einen Alkohol. Du auch.
Ja, wir schließen.
Du willst wieder an Alkohol.
Ich schließe mich jetzt wieder an die Zapfanlage an.
Und anders kann man euer Gefasel hier auch nicht erklären. Als
also ist das eben, ne? Es war eine schöne Sonne schon, ne? Ja.
Brabbel, ne? Jetzt geht's an Boxi und da die Leute anbrüllen.
Ich hätte vom Feuermelder mal ein paar Leute zur Rede stellen, die ich nicht kenne.
Ja.
So machen wir das.
So.
Okay, gut. Also euch wünsche ich noch viel Spaß. Ne?
Uns jetzt auch den Hörern.
Ne, euch zwei hier.
Achso, das liebt er.
Ja, Hörer sind dem doch egal.
Nein, der liebt die Hörer.
Mann, ey. Ganz ehrlich, wird mir gesagt, dass ich mich freuen würde, dass Late Night Berlin vorbei ist. Stimmt nicht. Dann wird mir gesagt, ich freue mich nicht mehr über so Preise oder Nominierungen. Stimmt auch nicht. Ich freue mich nämlich ganz doll.
Ja.
So, und alles andere.
Du hast aber auch gesagt, dass für dich Late Night Berlin, das ist für dich überhaupt kein Stress. Das hatten sie auch noch. Da haben wir eigentlich viel zu wenig drüber gesprochen.
Ja, ist kein Stress, weil ich empfinde das nicht als Arbeit. Wenn ein Möbelpacker seine Arbeit liebt, dann findet er das auch toll.
Wimbledon war für Boris Becker auch kein Stress. Das war sein Wohnzimmer, da ist er rein, genau. Hat er drei Asse geschlagen, zack, fertig, Wimbledon gewonnen.
Zwischendurch ein bisschen gepopelt, wie ich.
Warum machen wir dann Pause?
Wie Pause?
Ja, mit Late Night Berlin. Warum ist denn Sommerpause?
Naja, wir müssen ja schon auch mal, da ist, also sich hier und da auch mal für alles, die Putz-WM trainieren.
Nee, da hatte mich auch vor kurzem, hatte mich da auch mein Bankberater angerufen und hat gesagt, Herr Häufer, Umlauf, die Konten sind voll, jetzt mal langsam. Müssen wir ein bisschen wieder was wegschaffen, damit wir wieder auffüllen können.
So sympathisch wollen wir die Leute in die neue Woche entlassen.
Und, am Freitag. Also genau, unsere Bitte, es ist im Grunde immer nur meine Bitte, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr mir per PayPal 5 Euro überweisen oder einfach abonnieren.
Oder als Crowdfunding nutzen und mir eine Seite in der FAZ zu organisieren.
Bitte tut es nicht.
Bitte,
ihr macht das wirklich nicht. Wirklich, also, ernsthaft, ich weiß, ihr macht
sind
das.
Zwei Sachen, das für die man kein Geld ausgeben sollte. Thomas Schmidt und die FAZ.
Absolut richtig.
Schmidt, du gehst jetzt in Nahkauf, da an der Friedrichstraße, leg dich auf die Lauer.
Was mache ich denn da jetzt schon?
An den Senfgurken, auf Angela Merkel warten. An den Senfgurken.
Musst du dich ins Weinregal setzen und dann überraschen, wie E.T. in den Kuscheltieren.
Die quatsche ich jetzt mal von der Seite an.
Ja, quatsch die mal ein bisschen an und sieh zu, dass das BKA dich nicht direkt wegräumt. Okay. So, alles klar. Tschüss, das war Baywatch Berlin. Ich habe euch ganz toll lieb. Und das war jetzt für die Zuhörer übrigens. Tschüss.
Tschüss.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.